Ja, herzlich willkommen zur letzten Sitzung in diesem Saal auf dem Linux-Tag 2012. Arturo und ich freuen uns für alle Besucher hier beim Distro-Battle. Unsere Teilnehmer nehmen gerade schon Platz. Wir hätten ja gerne noch so ein bisschen Einzug der Gladiatoren eingespielt, aber dafür hat jetzt unsere teilweise Krankheitsausfällen geprägte Vorbereitung ein bisschen drunter gelitten. Ja, wir haben aber hier eine Reihe von Distributionsteilnehmern und wir wollen als allererstes einmal in knappen Worten erläutern, wie wir uns den Ablauf vorstellen, und dann wollen wir auch eine ganz kurze Vorstellungsrunde machen, damit wir wissen, wer die jeweiligen Distributionen auch vertreten. Ich gebe dir mal die Zettel in die Hand und ich rufe die einfach mal der Reihe nach auf. Von links geht's los mit Mageia. Also ihr habt übrigens die Mikros und ihr könnt da auch jeweils reinsprechen und müsst jeweils einmal auf den grünen Knopf drücken in die Mitte und dann auch wieder ausschalten, dann gibt's nicht so viel Nebengeräusche. Fangen wir mal hier an. Du bist von Mageia. Wer bist du und was präsentiert ihr hier? Also ganz kurzes Statement nur, damit wir auch ein bisschen noch hinterher in die Technik reinkommen.
Okay, also mein Name ist Oliver Burke, ich bin von Mageia.org. Weiß nicht, ob Mageia mittlerweile allgemein bekannt geworden ist. Wir sind ein Fork von Mandriva Linux, 2010 entstanden und haben vor 4 Tagen unser zweites Release, Mageia 2, veröffentlicht. Ja, vor mir sehe ich gerade, dass ich eine Minimalinstallation vor mir habe, sprich wir haben einen LXDE-Desktop, was mir ganz recht ist, weil ich Package Maintainer für LXDE bin. Aber ja, ich lasse mich einfach mal überraschen, was auf mich zukommen wird, und dann sehen wir weiter. Jetzt hat es beim Umschalten auf dem Beamer einen Bildschirm verschoben. Das war, glaube ich, keine Absicht.
Ja, das kann wohl sein. Also wir haben hier eine relativ aufwendige Technik hochgefahren. Und okay. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie die jeweiligen Desktops aussehen.
Also das hier ist jetzt unsere Standard-LXDE-Oberfläche. Wir haben ein einheitliches Look and Feel in den großen Desktops, das heißt ein KDE sähe in ungefähr ähnlich aus, GNOME Shell sieht ein bisschen anders aus, aber ich habe keine Ahnung wie, weil ich es nie benutzt habe, und auch XFCE würde in etwa so aussehen, nur halt mit den Panels und so, sieht halt ein bisschen anders aus, je nach Desktop, aber im Grunde genommen ist das hier der Standard, den man kriegt, wenn man einfach eine Minimalinstallation macht.
Okay, vielen Dank. Der zweite Teilnehmer.
Ja, ich bin Christoph Wickert vom Fedora Project. Ich bin beim Fedora Project Mädchen für alles, unter anderem Paketmaintainer für 150 Pakete, so roundabout. Ich sitze hier vor einem Standard Fedora.
Drück doch mal bitte die 4 auf dem Umschalter.
Ja.
Ja.
Wie Sie. Ah, Linux-Tag. Ich hab's mit Fedora probiert. Okay, jetzt ist auch hier wieder der Bildschirm etwas verschoben. Standard Fedora heißt bei uns der GNOME Desktop, beziehungsweise jetzt natürlich Fedora 16 mit der GNOME Shell 3.2. Wir haben jetzt gerade Fedora 17 so gut wie draußen, also es lädt gerade auf die Mirrors hoch. Die Veröffentlichung ist am Dienstag der nächsten Woche. Das wäre dann Fedora 17, wie gesagt, mit GNOME Shell 3.4. Neben der GNOME-Edition gibt es halt auch noch einen LXDE-Spin, einen XFCE-Spin und natürlich einen KDE-Spin und diverse andere thematische Spins, eine Games-Live-CD, Live-DVD, ein Scientific-Spin, ein Design-Spin oder Design-Suite und so weiter und so fort. Aber GNOME ist halt, wie gesagt, unsere Standardinstallation und deshalb werden wir uns mit der heute auch befassen.
Okay, vielen Dank. Dann gehen wir weiter zu Debian, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau. Ja, ich bin Mika und will heute hier Debian vorstellen. Ja, das ist unser aktuelles Stable. Das ist noch GNOME 2. Und was soll ich noch zu sagen?
Ja, Debian. Habt ihr mal umgeschaltet zu der Nummer 3? Ihr müsst das leider von dort machen, aber ja, das kriegen wir, glaube ich, hin.
Und auch bei uns ist es so, dass man sich bei der Installation oder auch später noch entscheiden kann, ein anderes Desktop-Umgebung zu benutzen. Wir haben LXDE, XFCE, GNOME, KDE, ganz ohne, also wie man möchte. Und man kann auch mehrere nebenbei installieren, wenn da verschiedene Leute verschiedene benutzen wollen oder so. Das ist alles auch kein Problem. Wir haben auch ein ähnliches Projekt wie mit den Spins. Bei uns heißen die Debian Pure Blends. Da gibt es zum Beispiel Debian Med. Ist ziemlich aktiv jetzt für medizinische Anwendungen oder so. Aber das ist noch ein bisschen im Kommen. Da haben wir noch nicht so viele wie bei Fedora. Und ja.
Gut, vielen Dank. Dann geht's noch weiter. Was Kubuntu seid ihr, oder?
Ja,
Kubuntu. Einmal umschalten auf die 2 in dem Fall, bitte. Danke sehr.
Ist das ja. Also das ist Kubuntu mit dem KDE-Desktop von Ubuntu mit Unity. Ist jetzt heute mal keiner hier. Ja, ich bin bei kubuntu.org aktiv. Und wir haben diesmal einen Stand zusammen mit Ubuntu und mit Komuntu, was keine Distribution ist, sondern so eine Paketerstellungssache.
Gut, dann der letzte Teilnehmer, ganz außen im Zweier-Team angetreten, ist OpenSUSE.
Genau, heute mal zu zweit, weil der Frank, der muss nachher weg, dann werde ich übernehmen. Ja, wir sehen hier einen Standard-Desktop bei der Installation, also bei OpenSUSE ist es so, dass GNOME und KDE wird gleichzeitig unterstützt, zusammen mit LX.de. Wenn man natürlich jetzt sein OpenSUSE ganz normal nur mit weiter installiert, landet man dann auf dem KDE-Desktop, so wie er jetzt hier aussieht. Mein Name ist Jan.
Okay, machen wir gleich. So, okay, gut. Dann wissen wir jetzt schon mal, wer alles dabei ist. Ich schalte hier gerade noch einmal auf meinen Rechner um. Jo, und kommen wir hier weiter. Ich wollte mal fürs Publikum, weil das Publikum den Großteil unseres halben Rechenzentrums, den wir hier hochgekarrt haben, gar nicht sehen kann. Das ist unten unter diesen Tischblenden versteckt. Ganz kurz erläutern, was wir hier für einen technischen Aufbau haben. Das sind 5, also jedes Team hat einen eigenen und unabhängigen Hardware-Büro-PC. Das ist irgend so ein Desktop-System, was unterm Schreibtisch steht. Da sind, ich meine, es ist eine Intel-CPU, oder? Eine Intel-CPU 64-Bit, ist eigentlich ganz gut ausgestattet mit 4 GB RAM. Ich habe eben schon gehört in der Vorbesprechung, alles über 128 Megabyte sei in Ordnung. Insofern, ich glaube, damit kommen alle Teams gut zurecht. Da ist auch eine hinreichend große Festplatte drin. Wir haben die Geräte mit einem Monitor Y-Kabel aufgeteilt. Das heißt, die jeweiligen Teilnehmer sehen den Monitor hier oben. Und diese Box, die hier in der Mitte steht, bringt außerdem eine Kopie des Videosignals auf den Beamer hoch. Das heißt, wir können jetzt von jedem der Reihe nach rumschalten. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wir haben auch noch ein Netzwerk. Das heißt, alle Rechner sind über Kabelnetz auch im Netzwerk verbunden, und zwar im ganz normalen Projektenetzwerk, wenn mich nicht alles täuscht, hier vom Linux-Tag, was in etwa dem entspricht, was ihr hier als Besucher auch kennt von dem Besucher-LAN. Das ist ein ähnliches Netzwerk mit einem Internetzugang. Ja, das zum Hintergrund. Gibt es von den Teilnehmern noch Fragen zur Ausstattung? Ich kann jetzt nicht sehr viel sagen zu Grafikkarten im Detail. Das ist sozusagen das, was einem auf so einem Büro-PC erwartet. Das ist jetzt nichts Spezielles, aber auch irgendwie keine High-End-Geräte. Das zum Hintergrund. Wir wollen ja sozusagen möglichst typisches Setup hier haben. Und wie läuft der Distrobette überhaupt ab? Wir werden jetzt eine Reihe von Aufgaben haben wir vorbereitet, die fragen wir dann jeweils zu lösen. Und jedes Team hat eine bestimmte Zeit dafür und führt einfach mal vor, wie diese täglichen Alltagsaufgaben auf den jeweiligen Distributionen sich dann auch durchführen lassen. Ich denke mal, wir werden es auch so machen, dass die jeweiligen nicht live geschalteten Distributionen gerne auch schon mal ihre Zeit nutzen können, um vielleicht mal das ein oder andere nachzuschauen, weil unsere Zeit ist natürlich hier auch begrenzt. Wir haben nur 2 Stunden in der Summe. Und deshalb werden wir dann mit den Aufgaben auch jeweils mit einem anderen Team beginnen, damit sozusagen da wieder die Bedingungen ein bisschen gleich sind. Insgesamt gilt das olympische Prinzip, dabei sein ist alles und wir wollen das Ganze hier auch sportlich handhaben. Also insofern haben wir hier hoffentlich hinterher 5 Gewinnerteams auch dabei und es geht ja im Wesentlichen darum, dass sich alle mal ein bisschen ein Bild machen können und den Vergleich finden. So viel zum Ablauf. Bevor wir in die tatsächlichen Aufgaben reingehen, war unsere Idee, dass wir jedem Team maximal 5 Minuten Zeit geben wollen, um gewisse Ersteinrichtungen zu machen. Und da geht es einfach darum, was würdet ihr tun, wenn ihr so mit einer Installation, wie sie jetzt hier abgelaufen ist, durch wärt, welche ersten Schritte würdet ihr machen und euren Benutzern auch empfehlen. Wollen wir in dem Fall direkt hier wieder bei Mageia anfangen? Ist das okay? Und dann muss ich hier einmal auch umschalten auf euch.
Okay.
Damit alle das nachvollziehen können, machen wir es dann nacheinander. Also jeder seine 5 Minuten. Was überbleibt von der Zeit, das könnt ihr am Schluss dazu verwenden, vielleicht nochmal eure Distribution zu preisen, zu Besonderheiten zu zeigen.
Okay. So, los geht's. Also, die ersten Schritte, die man je nach Installationsart machen muss, in dem Fall bei einer Minimalinstallation, muss man das richtige Passwort eingeben. Man muss erstmal die Softwarequellen hinzufügen. Ich habe gesehen, dass nur die Installations-CD als Quelle eingefügt war, die aber offensichtlich nicht im Laufwerk ist, deswegen habe ich die vorher schon mal rausgeworfen. Man hat dann hier im Kontrollzentrum, das ist dieses Icon mit dem Schraubenschlüssel und dem Schraubenzieher, hat man einen Bereich Software, Installation, gehen wir da nochmal zurück, und da kann man eben die Paketquellen einrichten. Und hier kann ich einfach unter Hinzufügen einen vollständigen Quellensatz einfügen. Er sucht sich dann von dem zentralen Mageia Mirror aus, sucht er sich den nächstgelegenen Mirror und bindet von dem aus die Installationsquellen ein, also Installations- und Update-Quellen. Das dauert jetzt kurz, bis er sich die ganzen Listen aus dem Netz runtergezogen hat. Das Ganze ließe sich theoretisch auch auf der Kommandozeile machen, indem er mit dem Kommando urpmi.addmedia arbeitet. Da muss man dann allerdings
Schrift ein bisschen größer machen.
Besser?
Das ist, glaube ich, ganz gut, ja.
Okay. Das Kommando hier heißt urpmi.addmedia. Der Nachteil hier ist, es gibt ein Kommando, um sich auch einfach einen vollständigen Quellensatz aus dem Netz zu ziehen, das ich aber nicht auswendig weiß, weil ich normalerweise mir ganz gezielt von bestimmten Mirror die Quellen einbinde. Jetzt muss ich erstmal dieses Fenster hier wegkriegen. Da müsste ich dann eben einen Namen eingeben und dann eben die URL von meinem Mirror. Die könnte ich jetzt auswendig, aber ich denke, das ist nicht so spannend, deswegen lassen wir das weg. Wenn man im Kontrollzentrum, wenn die Quellen eingebunden sind, sieht man hier eine ganze Liste, von denen mal 2 aktiviert sind. Die hier nehme ich mal raus, die habe ich vorher kurz manuell eingefügt. Man sieht, wir haben eine Aufteilung in Core, Non-Free und Tainted. Der Name Core sind einfach die Kernquellen, ist alles, was Open Source und generell verfügbar ist. Non-Free sind gewisse nicht freie Treiber und Ähnliches, die nehmen wir auch mal mit rein. Und Tainted ist freie Software, die aber eventuell durch Softwarepatente oder so in den USA problematisch sein könnte. In Europa gibt es keine Softwarepatente, deswegen nehmen wir sie jetzt auch einfach mal komplett mit rein. Man kann hier die jeweiligen Quellen eben aktivieren und deaktivieren und noch dazu angeben, welche für automatische Updates genutzt werden sollen. Okay, danach hängt es ein bisschen davon ab, was man an Softwareausstattung braucht. Man hat hier unsere Softwareverwaltung. Sieht man das hier oder ist das? Okay, das Menü ist sichtbar. Ich habe hier eine Minimalinstallation vor mir, da sind nur so wirklich lightweight Softwareprodukte drauf. Das heißt, ich habe Midori als Browser, was der normale Benutzer vielleicht nicht unbedingt haben will. Das heißt, man kann hier den Firefox zum Beispiel nachinstallieren. Okay, einmal als 32 und einmal als 64-Bit. Dann haben wir vielleicht LibreOffice oder ähnliches, kann man hier einfach mal hier oben ein Suchfeld, da kann man nach seiner Software suchen und sobald man sich von dem Filter hier nicht ärgern lässt, kann man sie auch tatsächlich auswählen. Kann man hier dann eben LibreOffice auswählen. Es wird dann gefragt nach Abhängigkeiten, die zu erfüllen sind. Und man kriegt dann eben eine ganze Latte. Also momentan wäre es 440 Megabyte an ausgewählter Software, was jetzt dazu käme. Das sprengt die 5 Minuten etwas, die ich habe. Dementsprechend installiere ich das in der Zeit, wo die Kollegen dran sind. Wenn ich mir die Software hier installiert habe, ich kann die, wie gesagt, entweder hier oben im Suchfeld auswählen oder ich kann hier meine einzelnen Kategorien durchgehen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will mal gucken, was an Videosoftware vorhanden ist. Hab AVI Demux zum Schneiden, braucht man normal nicht, aber vielleicht irgendwelche Videoplayer. Haben wir, wenn man das ganze G-Streamer-Zeug mal weg hat, suchen wir es. Kann man hier eben zum Beispiel ein paar Sekunden oder ähnliches verwenden und hier beliebig die Software installieren, die man eben haben möchte. Und damit gebe ich, glaube ab.
Okay. Vielen Dank. Dann geht es weiter wieder bei Fedora.
Richtig.
Schaltet euch am besten mal um auf die 4.
Gute Idee. Recht herzlichen Dank, Oliver. Ich habe jetzt hier erstmal nur ein Terminal aufgemacht, um nachzugucken, was für Hardware hier drin ist. Die Frage kam ja eben auf. Wir haben hier eine Intel Onboard-Grafikkarte, behaupte ich mal, oder vermute ich mal.
Ja. Das ist gut.
VR, Intel-kompatibel und so weiter. Man sieht, der Intel-Treiber kommt mit der GNOME Shell klar, also kann Schatten, Effekte und so weiter und so fort. Brauche ich mich nicht drum zu kümmern, irgendwelche Grafiktreiber zu installieren. Jetzt in der neuen Version, die wir in Fedora 17 haben, läuft es auch mit jeder Grafikkarte, kann die GNOME Shell jetzt klarkommen. Was ich euch aber erst zeigen wollte, ist, das würdet ihr normalerweise sehen. Okay, müssen wir mal eben. Das würdet ihr normalerweise sehen, wenn ihr Fedora gerade frisch installiert habt. Dann kommt halt ein First Start Assistent. Da wird einem eigentlich nur gesagt, dass es keine Lizenz gibt, die man irgendwie zu akzeptieren hat, dass es freie Software ist. Man kann hier das Netz, also Datum und Uhrzeit einstellen, dass man es übers Netz holen will. Das machen wir jetzt nicht, weil das hält uns auch nur wieder auf. Man würde hier halt einen Benutzer anlegen. Man kann diesen Benutzer gleich zur Administratorengruppe hinzufügen. Wir legen jetzt hier mal einen neuen Benutzer an und den nennen wir mal Man sieht, Passwort könnte besser sein, aber es matcht immerhin. Dann wird man noch gefragt, ob man sein Hardware-Profil senden will. Das hilft uns als Entwicklern immer sehr viel. Wir können damit Fehler nachvollziehen. Oh, der Crash tritt halt nur auf der Grafikkarte auf. Oder wir wissen ungefähr, was die Leute für Systeme haben, wie viel Speicher sie haben und so weiter. Das hilft uns sehr. Wir senden es jetzt mal nicht. Dann fragt er uns nochmal, bist du dir sicher, dass du es nicht senden willst? Nein, wir wollen es jetzt nicht senden, weil es halt nur ein Demo war. Als nächsten Schritt würde ich dann meine Software aktualisieren. Aber das hat vor uns noch keiner gemacht. Und deshalb machen wir es jetzt mal auch nicht, denn wenn er jetzt hier halt nach Software sucht, dauert einen kleinen Augenblick, ich habe eben schon gesehen, da ist halt nichts aktualisiert worden, dann würde er gleich 368 Updates sogar herunterladen. Das wären dann viel zu viel, als dass wir jetzt
182 MB steht unten.
Genau, 182 MB. Man kann sich zu jedem Update auch noch eine Beschreibung angucken lassen, man kann es sich sortieren lassen. Es ist halt sortiert nach Bugfix und Enhancement und ich kann jetzt auch sagen, jetzt nur die Sicherheitsupdates, das wären halt nicht mehr ganz so viele.
Dann werf doch die, also oder geht das, blockierst du dann in der
Nö, nicht wirklich.
Also unser Netz ist eigentlich relativ fix. Also wir haben ja eine gute 100 Megabit Anbindung, aber es liegt bei dir.
Nee, machen wir jetzt nicht. Das wäre, also aktualisieren ist eigentlich gar kein Thema. Man kann es auch während der Installation machen. Wenn man während der Installation schon eine Netzwerkverbindung hat, kann man gleich sofort die Updates installieren. Und ansonsten haben wir hier halt einen Paketmanager, der nennt sich PackageKit oder beziehungsweise das GNOME Frontend, GNOME PackageKit. Das ist im Grunde genommen ähnlich wie das, was Oliver jetzt gezeigt hatte, wo wir halt verschiedene Sachen installieren können. Wir haben jetzt hier eine ganz normale GNOME-Standard-Installation. Ich kann mir jetzt hier die GNOME-Paketgruppe noch anzeigen lassen und er zeigt mir zusätzliche Pakete an. Man sieht hier immer ein schönes Icon, man sieht hier eine kleine Beschreibung, man sieht die Homepage und so weiter. Da kann man nach Lust und Laune Software hinzufügen. Unfreie Software, habe ich ja schon gesagt, unterstützen wir nicht, haben wir uns bei uns nicht drin. Da gibt es eine Webseite, die nennt sich rpmfusion.org. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener sogenannter Third-Party-Repositories, also anderer Anbieter. Die Situation ist ähnlich wie bei Magea. Der Server steht, wenn ich das richtig sehe, steht der Hauptserver in Frankreich. Da ist es mit Softwarepatenten nicht so wie in den USA. Wir kommen ja ursprünglich aus den USA. Und von da kann man halt weitere unfreie oder halbfreie Software hinzufügen. Ich denke, damit wäre ich erstmal durch und gebe an den nächsten ab.
Jo, vielen Dank. Dann kommt Debian als nächstes.
Ja, was man natürlich auf jeden Fall nach einer Installation als erstes tun sollte, hier so ein paar Sachen eintragen. Das ist jetzt nicht, dass das irgendwohin gesendet wird, wenn man das da einträgt, sondern das ist nur, damit man im E-Mail-Programm gleich den richtigen Absender gesetzt hat und ähnliches. Viele Programme reagieren da drauf. Da kann man das ja irgendwie einfüllen, was auch immer man da ja, so setzen möchte.
Wo landet das später?
Das landet, wie gesagt, zum Beispiel, wenn man ein E-Mail-Programm hat. Ja, dann wird automatisch dadurch der Absender gesetzt oder ähnliches. Also es ist wie gesagt nicht so, dass das an sich erstmal, ohne dass du es merkst, gesendet wird, sondern nur, dass viele Programme, die gerne auf sowas zugreifen wollen, um schon mal was vorauszufüllen, dass man das dann schon direkt hat. Was anderes, was man tun kann, nicht an sich muss, ist hier sowas wie bevorzugte Anwendungen einzustellen, dass man zum Beispiel vielleicht nicht Epiphany mag nicht jeder, das ist der Standardbrowser bei GNOME, auch der Standardbrowser bei Debian. Andere mögen lieber den Firefox bzw. Iceweasel, bei uns heißt der Iceweasel, einfach weil das Probleme mit dem Logo gab. Und ja, solche, da kann man verschiedene Sachen einstellen, ob man jetzt welchen Multimedia-Player man möchte und so weiter. Und dann ist noch eine andere Sache, die man sich entscheiden kann, ist, welche Quellen, woher die Software kommen soll. Dann wird hier kurz erklärt, warum, wie es jetzt mit Rechten und so weiter aussieht. Jo, top. Und hier kann man einmal die einstellen, die als Softwarequelle Main, das ist wie bei den anderen rein freie Software und so weiter. Das ist auch das Einzige, was offiziell unterstützt wird und Teil von Debian ist. Und dann kann man halt nicht freie Software-Quellen anstellen, wenn man das möchte. So, möchte ich jetzt erstmal nicht, deswegen gibt es das nicht. Und man könnte hier noch andere eintragen oder sagen, dass man auf täglich auf Sicherheitsaktualisierung überprüfen möchte oder so. Das kann man hier alles einstellen. Wenn man, wie die das gemacht haben, mit so einer, ja, mit der CD, die man einfach bei uns runterladen kann, installiert, dann und hat dabei Netzwerkanschluss, dann ist auch schon alles aktualisiert. Und es gibt keine weiteren Aktualisierungen. Ja, dann ist man eigentlich, ich weiß nicht, was ich immer noch machen würde, wäre ein Icon vom Eiswiesel dahin ziehen und das Icon vom Epiphany wegmachen, weil ich den nicht nutze. Und dann ist man, glaube ich, fertig mit der Ersteinrichtung.
Gut. Soweit von deiner Seite?
Ja.
Dann gehen wir weiter zu Kubuntu und auf die 2. Perfekt. Okay, der Desktop ist da.
Okay, wenn man sich also gerade sein Kubuntu installiert hat, möchte man vielleicht als erstes ein paar Treiber nachinstallieren, ganz automatisch. Dazu geht man ins K-Menü unter Anwendungen, System, zusätzliche Treiber. Dann schaut er, ob es für die Grafikkarte und für die WLAN-Karte irgendwie zusätzliche Treiber gibt. Auf diesem Rechner hier ist halt nichts weiter nötig. Wahrscheinlich hat er keine WLAN-Karte und die Grafikkarte ist vielleicht von Intel, da braucht man auch keinen Binärtreiber. Und dann kann man sich überlegen, ob man für seine ATI oder NVIDIA-Karte das nutzen möchte. Für die WLAN-Karte möchte man es im Allgemeinen machen, weil das sonst nicht funktioniert, aber für ATI und NVIDIA könnte man auch freier nehmen. Wenn jetzt hier also was aufgetaucht wäre, würde man es anklicken, sagen aktivieren, dann würde er sich das aus dem Internet holen. Hier gibt es jetzt also nichts zu tun in der Hinsicht. Dann Kubuntu und auch Ubuntu und die ganzen anderen Varianten sind nach dem Prinzip gestrickt. Für jeden Zweck wird erstmal nur ein Programm vorinstalliert, das halt zu der grafischen Oberfläche passt. Und bei Kubuntu ist der Standardbrowser eben Reekonk, was aktuell der Browser bei KDE ist. Aber gerade wenn man von Windows her wechselt, hat man vielleicht dort Firefox benutzt und möchte das Profil weiter nutzen und möchte deshalb Firefox haben. Und weil das so eine häufig nachgefragte Sache ist, gibt es dafür eine spezielle Sache. Unter Internet gibt es direkt einen Firefox-Installer. Das ist eine Ausnahme. Normale Sachen werden anders installiert, das zeige ich gleich mal. Und wie man sieht, wie bei allen anderen Distributionen auch, wenn man irgendwas installiert, wird man nach seinem Passwort gefragt. So können sich auch keine Viren installieren.
Gut.
Dann möchte man vielleicht ein paar Einstellungen machen. Sagen wir mal, man möchte seinen Desktop ändern, Einstellungen. Hier könnte man auch weitere Hintergrundbilder direkt aus der KDE-Bilderbibliothek laden. Oder halt überhaupt, wenn hier zum Beispiel nur eins erscheint, je nachdem, wie man das installiert hat, von CD oder DVD, kann man hier erstmal noch einen Button drücken, dass auch diese Standardsachen runtergeladen werden, dass es damit Platz auf der CD gespart wird. Firefox Installer ist jetzt fertig. Jetzt ist das da verfügbar. Man könnte es jetzt zum Beispiel zu den Favoriten hinzufügen. Jetzt ist es, wenn man es öffnet, gleich da. Man kann es auch zur Arbeitsfläche hinzufügen. Dann erscheint es dort. Alle Sachen auf der Arbeitsfläche sind Plasmoids, kann man also damit machen, was man möchte. Und natürlich kann man sie auch zu der Kontrollleiste hinzufügen. Wenn man an der Kontrollleiste etwas ändern will, drückt man hier auf dieses gelbe Symbol, zum Beispiel, wenn ich das lieber links haben möchte. Dann wird man als erstes auch merken, dass man kein Flash oder sowas vorinstalliert hat. Und alle Programme, die einem irgendwie fehlen, findet man in der Paketverwaltung. Genau wie bei anderen Distributionen wird das dann halt aus den Paketquellen runtergeladen. Und das erste Paket, das man installieren möchte, heißt Kubuntu Restricted Extras. Das installiert alle Sachen auf einmal, so wie Flash und Java und MP3-Unterstützung. So, was möchte man machen? Man möchte es installieren. Da, installieren. Sagt er, wenn man das installiert, werden folgende Pakete auch mit installiert. So, das ist halt so ein Metapaket, das alle anderen Sachen, die man gerne möchte, wie PDF-Anzeigen und so weiter, NTFS 3G, alle, die irgendwie proprietär sind, in irgendeiner Weise irgendwie beschränkte Lizenzen haben und nicht GPL sind. Jetzt ist es noch nicht wirklich installiert, erst wenn man Änderungen anwenden drückt, werden alle Sachen, die man jetzt in der Zwischenzeit als Markiert zum Installieren markiert hat, runtergeladen. Das wird jetzt irgendwie mal laufen. Ich zeige mal in der Zwischenzeit was anderes. Man hat standardmäßig erstmal zwei Desktops zur Verfügung. Vielleicht möchte man mehr haben. Vielleicht möchte man vier haben und vielleicht gefällt einem die Animation nicht, die dort passiert. Wenn man irgendwelche grafischen Sachen umstellen will, also so Gimmicks und sowas, hier in der Ecke auf Fensterverhalten festlegen, kann man halt hier zum Beispiel diesen Animationseffekt ändern oder was passiert, wenn man das an den Rand zieht. Also wenn einen das nervt, dass das maximiert wird, macht man hier Das mache ich immer als erstes, dieses Häkchen weg, weil ich möchte nicht, dass die Sachen maximiert werden. Wenn die nach oben geschoben werden, dann sollen die einfach nur oben sein. Aber das an den Rand zu schieben und dann wird es halt auf ein Viertel oder die Hälfte, ja, wenn man die richtige Stelle trifft, auf die Hälfte gemacht. Das finde ich ganz gut, deswegen lasse ich das drin. Und was man halt in den anderen Ecken haben will, kann man sich halt hier auch festlegen. Also zum Beispiel alle Fenster anzeigen oder sowas. So. Ich denke, das sind erstmal so die wichtigsten Einstellungen. Die Systemeinstellung findet man schon hier.
Wir stehen in der Zeit. Sind wir jetzt mit 5 Minuten rum? Ja, okay. Letzter Satz.
Ja, ich wollte sagen, in der Systemeinstellung findet man alle Sachen. Zum Beispiel, wenn die Spracheinstellungen, die Sprache unvollständig ist, kann man unter Regionales die Sprachen nachinstallieren. Jetzt im Moment nicht, weil gerade was anderes installiert.
Okay, gut. Dann einmal rüber zu OpenSUSE. Schaltet ihr um auf die 1. Vielen Dank.
Okay.
Diesmal in grün gehalten. Ich wollte nochmal dazu sagen, es ist alles ein bisschen dunkel. Das ist wahrscheinlich unserer Technik geschuldet. Wir haben ja hier mehrere aufeinander kaskadierende Videosplitter und so weiter. In Wirklichkeit sind die Distributionen natürlich viel brillanter.
Also zuerst mal, falls ihr euch wundert, warum die Menüeinträge auf Englisch sind, das ist eine Installation von einer Live-CD, nicht von unserer regulären Installations-CD. Und da gibt es eben, weil es ein CD-ISO-Image ist, nur eine beschränkte Auswahl von Paketen und auch nur eine englische Sprachunterstützung. Könnte man jetzt umkonfigurieren, das spare ich mir erstmal. Was ich als erstes tun würde, ist ein Online-Update aufrufen, sofern das nicht bei der Installation geschehen ist. Dazu starten wir unser zentrales Konfigurationstool JAST. Über dieses Tool kann man die komplette Systemkonfiguration grafisch erledigen. Und das Online-Update finden wir hier. Die entsprechenden Paketquellen für das Online-Update und für weitere Software sind bei der Installation schon automatisch hinzugefügt worden. Schauen wir mal, wie viele Updates wir hier finden werden. Okay, wir sagen einfach mal akzeptieren. Da wird jetzt zunächst mal das Paketmanagementsystem selber abgedatet und anschließend startet es neu und dann kriegen wir den Rest der Updates. Okay. Da seht ihr jetzt auch, wir kriegen per Update den Flash-Player, den wir nicht mitliefern auf den CDs, weil wir den nicht paketieren dürfen. Der kommt dann eben direkt aus dem entsprechenden Repository. Dann gibt es die MP3-Unterstützung, gibt es auch. Auch hier muss man Lizenzabkommen akzeptieren, auch keine freie Software. Das sind jetzt zusätzliche Abhängigkeiten, die die Pakete mit sich bringen. Einfach wegklicken und jetzt können wir das hier im Hintergrund laufen lassen. Ja, wie man Desktop einrichten, haben wir eben schon bei Kubuntu gesehen. Das ist jetzt bei OpenSUSE nichts anderes, weil es auch KDE ist. Was ich jetzt noch machen würde, ist bestimmte Funktionalität aktivieren, zum Beispiel ein KMail starten, um ein E-Mail-Konto einzurichten. Das startet jetzt mit einem Wizard. Da kann man seine E-Mail-Adresse, Passwort, Provider-Daten eingeben und anschließend ist dann das KMail einsatzbereit. Man kann mailen. Das gleiche würde ich für einen Chat machen. Und jetzt hier nicht, dann machen wir mal. Okay, hier habe ich meinen Irr-Client. Auch da würde ich meinen Account entsprechend einrichten und wäre dann mit den wichtigsten Applikationen online. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum JAST, zur Systemkonfiguration. Ich habe eben schon gesagt, wir haben dieses zentrale Tool hier. Das ist in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Oben haben wir das Software-Management. Können wir mal kurz den Paketmanager starten, mit dem man andere Pakete nachinstallieren kann. werde gerade von einer Fliege attackiert hier. Ah, okay, das geht jetzt natürlich nicht, weil im Hintergrund noch das Online-Update läuft. SUSE ist RPM-basiert und die RPM-Datenbank verlangt ein exklusives Log, deshalb kann man immer nur einen Installationsprozess laufen lassen. Was wir sonst noch machen könnten, wäre neue Benutzer einrichten über das User- und Group-Management-System. Hier können wir zum Beispiel einen Benutzer Tux hinzufügen. Ich nutze jetzt extra mal ein schwaches Passwort. Und da kriege ich auch einen entsprechenden Warnhinweis. Für den Demo-Zweck werden wir es mal aktivieren. Man kann sich automatisch anmelden lassen. Das heißt, wenn nur ein Benutzer auf dem System ist, dann kann man sagen, umgehe den Login-Manager. Ist wirklich nur gedacht für ein Benutzersystem. Ansonsten sollte man das Tun nicht vermeiden und beim Einloggen das Passwort angeben. Okay, haben wir den User eingerichtet.
Mal kurz einen Blick. Eine halbe Minute habt ihr noch.
Okay. Ich werde einen kurzen Blick auf die Sound-Unterstützung werfen, ob da auch alles funktioniert.
Zum Sound müssen wir mal gucken. Kommt der eigentlich direkt? Ich glaube, es ist kein. Also wir haben ein Soundsystem da stehen. Das müssen wir jetzt in der Tat umstöpseln. Wenn ihr es benutzen wollt,
ist nicht so wichtig.
Das, wenn wir dazu kommen, können wir es uns dann vielleicht verwenden.
Okay, also zusammenfassend nochmal. Das allererste, was man tun sollte: Updates einspielen, dann Applikationen konfigurieren. Desktop konfigurieren, wenn man mit der Standardeinstellung nicht zufrieden ist, und dann kann es losgehen.
Okay, dann vielen Dank erstmal an die Teilnehmer für diese Ersteinrichtung. Wir würden jetzt gerne eine Schnelldurchlaufrunde machen, und zwar geht es uns darum, einfach mal herauszufinden, wie es mit den Dateimanagern aussieht. Ich würde einfach mal euch bitten, dass jeder mal seinen Dateibrowser öffnet und zeigt, wie man zu ganz einfache Textdatei vielleicht, etc.passwd, hin navigiert und öffnet, um halt hinterher, gut, in der etc.passwd kann man als User, wie ihr gerade eingeloggt seid, nichts ändern, aber um sich einfach mal anzugucken, welche User drauf sind, um mal so einen kleinen Ausflug in die Systemadministration auch zu machen. Fängst du an, Christoph, jetzt bei den Sachen? Musst dich dann mal einmal umschalten.
Also den Dateimanager hier bei GNOME heißt der Nautilus, finden wir auf der linken Seite in der Dash. Hier sehen wir den Dateimanager. Man hat hier entweder die Navigationsmöglichkeit über einzelne Ordner mit vor und zurück. Man kann auch suchen. Oder man hat, was ich persönlich lieber habe, wenn man Steuerung L drückt, dann kommt man in die dann hat man eine Adressleiste, wie man es aus dem Browser kennt. Und ja, damit kann man im Grunde genommen alles machen. Was man bei Fedora ausdrücklich nicht machen sollte, ist solche Sachen wie etc.password oder sowas als grafischer, also als Root grafisch mit Programmen arbeiten. Da sagen wir eigentlich immer, nein, das ist böse, das macht ihr lieber nicht.
Oder eine beliebige andere Textdatei, um einfach mal zu sehen.
Was haben wir denn mal? Also ich gehe halt, wie gesagt, immer über hier die Adresszeile. So, in etc.sysconfig liegen bei uns bestimmte Konfigurationsdateien. Man sieht hier gleich schon an den Symbolen, welche ich nicht öffnen darf, aber die hier kann ich alle öffnen. Hier sehen wir zum Beispiel die Keyboard-Konfiguration. Das ist nicht wirklich spannend. Man sieht, ich habe ein deutsches Keyboard, 105-Tastenmodell mit deutscher Tastaturbelegung. Wenn ich noch mehrere Editoren installiert hätte, also standardmäßig ist das ähnlich wie bei dem Kubuntu-Ansatz, immer nur ein Programm für jede Tätigkeit, würde ich hier halt noch weitere Editoren sehen. Ich kann auch sagen, kann ich jetzt natürlich nicht, weil ich im Hintergrund noch, ich installiere gerade im Hintergrund die Updates, deshalb sagen wir jetzt mal Cancel. Also ich könnte mir hier aus dem Internet noch weitere Vorschläge holen. Das ist ein ganz pfiffiges Feature von unserer Paketverwaltung. Ich habe eine Datei, die kann ich nicht öffnen. Codecs, wenn es jetzt eine Multimedia-Datei ist, die würde er sowieso installieren, aber wenn ich jetzt halt einen Dateityp gar nicht kenne, dann sagt er mir noch, ich habe das Programm nicht an Bord, aber die Datei kannst du entweder mit X, Y oder Z bearbeiten. Gut, ich denke, das soll fürs Erste reichen.
Gut, danke. Dann weiter zu Debian.
Genau, also wenn man jetzt den so einen Dateimanager benutzen will, findet man hier einfach direkt persönlicher Ordner oder so. Man kann dann entweder hier über die Links irgendwo hin navigieren oder man könnte hier auch hier entsprechend klicken und sich dann ja zum Beispiel in die etc gehen und sich da irgendwas angucken, wenn man möchte.
Wähl doch mal irgendeinen aus.
Ja, das war jetzt Beispiel. Ja hier die Idee.
Okay.
Hier, ja, also natürlich kann man das jetzt nicht beschriften, einfach so als Nutzer, aber man kann sich das angucken. Man könnte auch hier, sehr ähnlich, mit anderen Anwendungen öffnen. Und in diesem Fall zeigt er einfach nur alle Anwendungen an, die es hier allgemein so gibt. Aber wenn man welche installiert hat, die finden, dass man Textdokumente damit bearbeiten kann, dann werden die hier auch angezeigt. Und wenn man auf andere Anwendungen öffnen klickt, dann gibt es ja beliebige. Also dann zeigt er einem verschiedenste Möglichkeiten, also alle an, die es gibt, weil vielleicht möchte man ja mit einer obskuren Anwendung das mal öffnen. Und ja, ich glaube, das ist, was man dazu sagen kann. Es gibt hier noch diesen Orte-Teil, wo man halt schnell Zugriff auf verschiedene Ordner hat, wenn man jetzt gerade einen Download laufen hatte. Und ja.
Okay, vielen Dank erstmal. Ich glaube, da gibt es einen Reboot gerade bei Kubuntu. Dann machen wir erstmal weiter bei OpenSUSE.
Okay, unter OpenSUSE KDE haben wir den Dolphin File Manager. Okay. Ich persönlich bevorzuge diese Ansicht, wo man einfach ein bisschen mehr sieht. Und um jetzt eine Datei unter etc anschauen zu können, läuft es genauso wie bei den anderen Distributionen auch. Da haben wir unsere PassWD-Datei und dort können wir sagen, öffnen mit. Alright. Okay, und hier kann ich, wenn ich denn dürfte, auch editieren. Die Ansichtenmodi im Dolphin kann man entsprechend konfigurieren. Das ist mehr so der Apple-Weg. Man kann sich auch eine Tree-Ansicht anzeigen lassen. Man kann auch das Fenster teilen und sich dann die beiden Ordner gegenüber anzeigen lassen. Ja, sehr viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Unter den anderen Desktop-Oberflächen, GNOME gibt es bei uns auch den Nautilus oder LXDE und XFCE haben eigene Dateimanager. Das ist eine persönliche Präferenz, welchen man dort benutzt. Okay.
Du musst ein bisschen näher an das Mikro rangehen oder ein bisschen lauter sprechen insgesamt.
Okay. Also was ich gerade gesagt habe, ist unter den anderen grafischen Oberflächen wie GNOME, XFCE oder LXDE gibt es entsprechend andere File-Manager. Unter GNOME haben wir auch den Nautilus und im Prinzip bedienen sie sich alle ähnlich.
Okay. Und was habt ihr für einen Standard-Editor, wenn man jetzt...
Unter KDE ist das CarWrite.
Okay.
Wir haben es gerade eben schon gesehen.
Man kann aber dort auch ebenfalls auswählen, wie man es umschaltet oder mit einer anderen Anwendung öffnet.
Ja. Können es kurz nochmal machen. Okay, das ist kein. Da haben wir eine. Okay, da gibt es die Möglichkeit öffne mit und hier oben kann ich eben meine entsprechende Applikation suchen oder kann es über das Menü machen. Also CarWrite zum Beispiel und dann öffnet die entsprechende Datei. Auf die habe ich jetzt keinen Schreibzugriff und keinen Lesezugriff, deshalb gibt es da Schwierigkeiten.
Okay, gut, prima. Dann schalten wir zurück zu Mageia auf die 5. Nur als ein kleiner Hintergrund, wir haben hier ein wahrscheinlich eher ein Hardware-Problem bei Kubuntu fieserweise. Das System bootet immer wieder neu in den Memcache rein, in den Memory-Test. Da müssen wir gleich mal gucken, woran das eigentlich liegt. Wir machen jetzt aber erstmal bei Mageia weiter und versuchen das Problem nochmal ein bisschen zu bearbeiten.
Okay. Bitte. Im Grunde genommen haben wir genau die gleichen Werkzeuge wie der Rest auch. Unter KDE Dolphin, unter GNOME Nautilus, unter LX.de heißt der File Manager PCManFM. Ist wie alle LX.de-Werkzeuge sehr simpel aufgebaut. Wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Datei in etc anschauen will, kann man sich entweder hier hochmanövrieren und dann eben unter etc sich die Datei suchen. Hier muss man dazu sagen, dass PCManFM einen ganz kleinen Bug drin hat, nämlich die alphabetische Sortierung der Dateien ignoriert er schlicht und ergreifend. Er sortiert nach irgendwas, was mir nicht genau erkenntlich ist. Was ist Öffnen von Dateien? Ich meine, jetzt momentan ist es als User, da ist weniger kritisch, aber generell rate ich davon ab, als Root irgendein grafisches Werkzeug zu benutzen, sondern als Root, wenn man mit einer Datei bearbeiten will, dann doch besser irgendeinen Editor wie VI oder Nano oder sowas in der Art. Grafik als Root ist generell eigentlich böse und sollte nicht gemacht werden. Ich suche mir jetzt gerade irgendeine hübsche Datei, die nicht alphabetisch sortiert ist. Die Shadow nehmen wir nicht, die kriegen wir eh nicht auf, da haben wir keine Berechtigung.
Du kannst auch die Hosts nehmen, also mir ist es ziemlich egal.
Nehmen wir die etc Hosts, ist in dem Fall sehr einfach, weil nur ein Host eingetragen ist, nämlich Localhost. Der Eintrag würde von DraConnect, unserem Netzwerktool, automatisch generiert und man hat eben hier den Eintrag 127.0.0.1 Localhost. Das sieht vermutlich bei den Kollegen völlig gleich aus. Als Editor wird hier LeafPad als Standard genommen. Ich kann hier auch andere Editoren wie CarWrite oder Gedit oder sonst irgendwas installieren. Ist in der LXDE-Installation aber nicht vorhanden. Müsste ich nachinstallieren.
Gut. Ja, jetzt ist die Frage, was wir mit Kubuntu machen. Ich meine, damit das Publikum das auch mal sieht, könnte man vielleicht mal auf Nummer 2 umschalten. Das ist irgendwie... Hat irgendjemand eine Idee? Also wir haben tatsächlich eben einfach nur einen neuen Reboot gemacht und scheinbar ist das System, dieser Memory-Test als, weiß nicht, Default mittlerweile. Man hat auch kein Auswahlmenü, ne? Habe ich das richtig gesehen? Also ihr habt ja, das ist direkt nach dem BIOS-Aufruf. Tja. Kann man irgendeine Aber mach das doch vielleicht mal. Oder was passiert bei der Null mit dem Continued einfach zum Testen, nicht wahr? Gucken wir mal, ob er hier irgendwie noch was sehen kann. Manchmal. Okay. So weit sind wir ja noch nicht mal gekommen mit den. Aber haben wir jetzt hier irgendwie, wir sind doch nach wie vor normal vernetzt, oder? Ich meine, wir wollen ja jetzt hier auch nicht kein Netzwerkboot machen. Kannst du nochmal Escape drücken, bitte? Okay. Also es mag gut sein, dass wir vielleicht einen Fehler gemacht haben bei der Installation. Ist sehr merkwürdig. Denke ich, das können wir jetzt an dieser Stelle Kubuntu auch nicht anlasten.
Also jedenfalls benutzt Kubuntu KDE, das sieht im Prinzip so aus wie bei der SUSE und der Dateimanager ist der gleiche, insofern könnt ihr euch das jetzt lebhaft vorstellen, wie es aussehen würde.
Hat jemand noch eine Idee? gerade, ist nicht ganz dasselbe, glaube ich, oder? Also, ja. Habt ihr eine zufälligerweise? Hatten wir eine? Wovon haben wir installiert? Weiß ich gar nicht. USB-Stick benutzt.
Beziehungsweise Sven hat die Sachen installiert. Der hat einen USB-Stick benutzt. Der ist heute krank geworden, also habe ich mir einen geliehen und für die letzte Installation halt den benutzt. Aber die letzte Installation war Debian. Insofern habe ich gerade nichts Passendes. Von? Ja, prima.
Beim Booten, Shift, okay, das können wir vielleicht nochmal, machen wir nochmal den letzten Versuch. Ja. Also schon ein merkwürdiges Thema. Was ich jetzt, wozu ich jetzt gleich mal die Zeit nutzen wollte, ist schon mal ins Publikum zu fragen. Wir wollen ja auch so ein bisschen interaktiv gestalten. Gibt es denn aus dem Publikum Vorschläge für Aufgaben, die wir... Ja, das ist eine spannende Auswahl. Wo ist der Rest geblieben?
Ich weiß zwar nicht, wie man Kubuntu so installiert kriegt, aber...
Tja, guter Punkt. Könntest du nochmal, also drück doch mal bitte E. Ja, nee, mehr ist da auch wirklich nicht drin.
Das ist ja echt spannend.
Ich meine, wir haben es ja immerhin auch vorhin gebootet, insofern, ja.
Hat er angefangen, es ist währenddessen abgebrochen, aber es wurde mit Ubuntu restricted extras, da kann kein Kernel dabei sein.
Hast du denn irgendwelche, irgendwelche Updates eingespielt?
Updates nicht, ich habe nur angefangen, Ubuntu restricted extras einzuinstallieren. Wo normalerweise keine Körner oder sowas dabei sind.
Tja, na gut, okay. Dann probieren wir es jetzt einfach mal nochmal vom Stick zu booten. In der Zwischenzeit, wie gesagt, nochmal meine Frage von eben. Gibt es an dieser Stelle schon Vorschläge für Aufgaben? Sonst machen wir mit unseren vorbereiteten Tasks erstmal weiter. Hier vorne einer.
Ja, ich hätte gern gewusst, wie man automatische Aktualisierungen einrichtet, sodass ein User nicht extra bestätigen muss, sondern dass das immer im Hintergrund beispielsweise täglich passiert für Sicherheitsupdates.
Ja, das ist eine gute Aufgabe. Dann fangen wir mal in diesem Fall bei OpenSUSE vielleicht an.
Okay, das ist relativ einfach. Das kann man auch übers YAST einrichten. Dazu starten wir das YAST und dort müsste es, ist vermutlich nicht installiert, also wir schauen nochmal nach. Dort gibt es nämlich ein YAST-Modul, mit dem man genau das machen kann.
Okay, da muss man jetzt schon aber noch einzelne Module nachladen.
Normalerweise, also ich vermute, das liegt an der Live-Installation, weil in der Regel sollte das per Standard mit installiert werden. Da haben wir es, die Online-Update-Konfiguration. Okay, ein YAST-Neustart. Und jetzt haben wir das entsprechende Modul dort.
Okay.
Und hier können wir einfach sagen, automatische Aktualisierung, wöchentlich, täglich, monatlich.
Und wie wir eben bei der Installation von den nicht freien Treibern gesehen haben, beim Flashplayer oder so, dort muss man Lizenz bestätigen. Deshalb gibt es hier den Menüpunkt Interaktive Patches überspringen. Und auch den, ja, ich akzeptiere die Lizenzvereinbarung. Interaktive Patches sind Sachen, wo zum Beispiel eine Warning ausgegeben wird, wenn sich am System irgendwas ändert. Wenn man das so einrichtet, sagen wir jetzt einfach okay und sind fertig.
Okay. Bekommt man da noch irgendwie eine Information mit, dass sich was geändert hat? Schickt das eine E-Mail oder ein Pop-up? Es funktioniert einfach.
Funktioniert einfach, ja.
Okay, gut. Mageia.
Ja, also grundlegend muss ich sagen, was ich einrichten kann, ist erstens, wann er nach dem Systemstart das erste Mal nach Aktualisierungen sucht. Das sind minimal 5 Minuten nach dem Systemstart. Damit soll einfach vermieden werden, dass die Suche nach den Updates irgendwo kollidiert mit dem eigentlichen Startprozess. Und ich kann ihn aber auch hier hochfahren und kann ihm sagen, er soll ein bisschen länger warten. Und ich kann ihm angeben, in welcher Frequenz er nach neuen Updates suchen soll. Was ich nicht kann, ist die Nachfrage nach Updates zu unterbinden, was ich persönlich auch überhaupt nicht haben möchte, weil ich bin der Meinung, das System sollte sowas wie Installation von irgendwelcher Software und wenn es bloß Updates sind, nicht ohne Interaktion des Users machen. Kann man anderer Meinung sein, ist meine persönliche Meinung, die anscheinend von den anderen Entwicklern geteilt wird, sonst gäbe es die Option, nämlich die Abfrage zu unterbinden. Wie sieht das Ganze aus, wenn Updates kommen? Hier unten in der Taskleiste erscheint ein rotes Ausrufezeichen. Das erscheint nur, wenn Updates vorhanden sind. Wir haben Release vor 4 Tagen gehabt, da sind noch keine Updates da. Wenn man das anklickt, kriegt man eine Meldung, wo einem angezeigt wird, welche Pakete als Updates zur Verfügung stehen. Und dann kann man eben auch als User sagen, ich möchte diese Updates installieren. Dass der User sowas darf, hängt hier an den Sicherheitseinstellungen. Ich kann hier die Berechtigungen anders setzen, wenn ich ins richtige Ding reingehe. Berechtigungen, nee. Hier, Authentifizierung für die Werkzeuge. Hier ist bei Magia Aktualisierung eben nur der Benutzer gefragt. Somit braucht man in der Standardeinstellung keinen Root-Zugriff, um Aktualisierungen durchzuführen. Auf dem Mehrbenutzersystem kann man das selbstverständlich umstellen auf den Root-Zugriff. Okay.
Okay, wir machen mit Fedora weiter. Der Einstiegspunkt ist immer die Windows-Taste in der GNOME Shell. Es ist tatsächlich, haben Sie es geschafft, eine sinnvolle Verwendung für diese Taste zu finden. Ich sage einfach Windows-Taste, SO, jetzt ist es schon mal gefiltert. Ups. Und ich würde halt Software-Settings starten. Hier sehe ich halt Update-Settings. Ich kann sagen, wann, hourly, daily, weekly, never. Das ist auch eine englische Installation, hätte man vorher auch mal auf Deutsch umstellen können. Ich mache es persönlich nicht. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, was will ich automatisch installiert haben? Das war ja Teil der Frage. Ich kann sagen, alle Updates automatisch installieren, nur Sicherheitsupdates automatisch installieren oder gar nichts automatisch installieren. Dann würde er mich halt nur entsprechend benachrichtigen. Ich kann auch noch limitieren, dass er, wenn ich über UMTS im Netz bin, mich bitte nicht über Updates benachrichtigt, weil das ziemlich ins Datenvolumen gehen kann. Also wenn man halt keinen Flatrate hat. Und ich denke, die Frage ist damit schon beantwortet und gebe an Debian ab, oder? Nein. Hier muss nichts bestätigt werden. Ich sage doch automatically install. Also Standardeinstellung ist, dass bei uns nur Sicherheitsupdates erfordern keine Abfrage, alle anderen Updates erfordern eine Abfrage. Und ich kann halt noch sagen, mach gar nichts mit Abfrage oder mach alles mit Abfrage. Ich denke, das ist ein ganz guter Kompromiss. Also Oliver hat gesagt, er will es nicht ohne Bestätigung. Ich denke, bei Sicherheitsupdates, das kann man vertreten. Allerdings dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass man den Rechner während des Updates-Vorgangs ausschaltet. Und dann passiert unter Umständen sowas wie bei Kubuntu. Da haben wir dann auch noch eine Warnung eingebaut, dass er dir sagt, das System macht gerade Updates, lass mal lieber noch an. Aber das will ich jetzt auch nicht provozieren, irgendwie nur um es euch zeigen zu können. Okay, Debian würde ich behaupten.
Ja, also unter System, Systemverwaltung, Aktualisierungsverwaltung kommt der. Ja, wir hatten ja schon irgendwann dafür das Passwort eingegeben, deswegen fragt er jetzt nicht nochmal. Und kann man unter Settings irgendwie Aktualisierung und hier dann einstellen, er soll täglich prüfen oder alle 2 Tage oder was auch immer. Dann gibt es hier die 3 Möglichkeiten, entweder diese Sicherheitsaktualisierung ohne Bestätigung installieren, und das wäre genau das, was nachgefragt worden war. Hier steht jetzt nur Sicherheitsaktualisierung, das meint in einem Debian Stable alles, weil wir machen nur Sicherheitsaktualisierung. Und dann gibt es noch diesen Mittelweg hier, alle Aktualisierungen im Hintergrund herunterladen. Das bedeutet, dass er es zwar schon herunterlädt, aber noch nicht installiert und einen dann erst darauf hinweist, dass es das gibt. Das ist natürlich ganz nett eigentlich, weil dann hat er schon alles runtergeladen, wenn er einen wirklich dann fragt, willst du es jetzt installieren, und man muss dann nicht noch irgendwie darauf warten, dass es runtergeladen wird oder so. Das geht dann sozusagen ein bisschen schneller, obwohl es ja auch egal ist. Man sitzt ja nicht davor und wartet ewig und guckt dem lustigen Balken zu, sondern man kann da ja sowieso was anderes beimachen. Ja, aber ansonsten kann man hier sagen, yo, ich will das alles installiert haben und ab die Post. Dann passiert das auch alles ohne Zutun. Und was für eine, wenn man das zentral verwaltet, vielleicht praktisch ist, es gibt dafür auch ein extra Paket, was das automatisch einrichtet, einfach nur durch das Paket installieren, das heißt Unattended Upgrades. Also wenn man zum Beispiel auf einem Server ist, kann man einfach das Paket installieren und dann ist das alles so eingerichtet, dass es immer die Aktualisierung installiert, ohne nachzufragen. Also man braucht auch keine grafische Benutzeroberfläche, um das einzustellen, sondern es gibt dafür ein fertiges Paket.
Jo, jo, vielen Dank. Dann kommen wir nochmal zu Kubuntu, beziehungsweise der Situation hier mit dem Rechner. Wir haben jetzt hier ein Ubuntu von einem USB-Stick laufen und du kennst dich mit dem System nicht wirklich aus.
Ja, das ist jetzt halt ein Ubuntu mit Unity und ich finde überhaupt nichts.
Wahrscheinlich müssen wir jetzt den Debian-Menschen fragen, der könnte wahrscheinlich hier besser aushelfen, wie man das mit dem Paket installieren vermutlich. Möglicherweise funktioniert das ja unter Ubuntu auch.
Ich finde keine Konsole.
Was schon mal nicht funktioniert ist, dass wir jetzt den Monitor, den KVM-Switch hier nicht sehen. Ihr müsst euch da ein bisschen was dazu denken.
Das Blaue ist die Unity-Oberfläche, die ist sehr aufgeräumt, wie man sieht.
Hübsch. Ja, dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Wer war denn noch nicht Erster? Debian? Ich habe hier so einen St. Aldi Surfstick. Wir stöpseln dich jetzt mal aus vom Netzwerk und dann hast du die Aufgabe, damit wieder online zu gehen. Lass mich mal einmal kurz unter dem Tisch, wenn ich dir nicht kriege, schon so lange in die Hand drücken darf.
Der hat doch Front-USB. Kannst du vorne anschließen.
Ja, also, er will mir den Netzwerk weggeben, okay, damit ich dann keine Treiber mehr installieren kann. Okay, ja, schauen wir mal, ne?
Arturo, was ist das für ein dein Mikro? Ja. Was ist das für ein Surfstick? Also das ist mit einer SIM-Karte drin?
Das ist da ist eine SIM-Karte drin. Mit dem LSPCI kannst du dir das Ding anzeigen lassen. So Huawei Technologies, bla, Standard, Aldi Surfstick.
Okay, da ist eine SIM-Karte drin ohne PIN. Das ist ja wahrscheinlich.
Genau, ja, die PIN ist ausgestellt. Okay. Ja. Danke.
Tja, gucken wir mal. Vielleicht ist das ja irgendwo eine Einstellung zu dem Thema. Also ich habe noch nie mit so einem Ding gearbeitet und who knows, vielleicht funktioniert es. Ja, da ist jetzt richtig. Mobiles Breitband. Ja, yeah, Huawei Technology.
Da ist er schon, ja, sehr schön.
Und ich bin total in Germany. Und
ja, nimmst du Alditalk, Medion, Mobile?
Ja. Yeah.
Ja, das ist korrekt. Mach dir keine Sorgen.
Ja, yeah, genau das. Ist das auch richtig? Ja, nehme ich mal an, ne?
Ja, kann man.
Anwenden. Gut. Und dann kann ich jetzt sagen.
Woran sieht man das neue? Gibt es jetzt neues Interface? Oder woran sieht man, dass die Internetverbindung existiert?
Also an sich sieht man das da, dass es da mobiles Breitband gibt und das ist jetzt allerdings nicht aktiviert. Wahrscheinlich habe ich zum Schluss irgendwie vergessen.
Aktivier mal, das also ist manchmal ein bisschen zickig, aber aktivier das mal. Ruf mal irgendwas auf.
Was? Achso. Na gut. Da muss man mal rausziehen und reinstecken, war jetzt der Vorschlag. Jetzt ist es gerade nicht da.
Ja, jetzt musst du warten.
Ja, eigentlich ist es da. Automatisch verbinden. Ha, das habe ich nicht angemacht. Das sollte man wahrscheinlich benutzen. Nee. Nicht? Automatisch
verbinden. Also egal, oder du klickst einfach drauf.
Na, da fängt schon mal an, irgendwas zu verbinden. Zack.
Yippie!
Und? Funktioniert's? Na? Denk.
Okay, ich muss leider zugeben, der Stick ist bereits gedrosselt, also das wird eine Weile dauern.
Oh, da ist
ja
es aber.
Nein, ja, unsere Seite ist ja
sehr
ganz
schön
klein.
Gut, Aufgabe gelöst, dann am besten Stick gleich mal weitergeben.
Ja, ich muss mich an dieser Stelle leider verabschieden, weil mein Zug geht. Ich übergebe jetzt an den Jan, der macht für den Rest der Session weiter. Gerade rechtzeitig vor dieser schwierigen Aufgabe.
Ich ziehe dann einfach alles klar.
Okay, also standardmäßig ist es bei OpenSUSE so, wenn der auf einem normalen Desktop-Rechner installiert wird, dass der Network Manager nicht gestartet wird, sondern der das standardmäßig mit IFAB macht. Das heißt also, wir müssen das vorher wechseln.
Brauchst du jetzt?
Nee, jetzt noch nicht. Achso, ist schon gestartet, auch gut. So, dafür gehen wir hier auf Network Devices, Network Settings. Dann können wir hier unter globale Optionen auf Benutzer gesteuert mit Hilfe von Network Manager wechseln. Drücken OK. Dann sagt er mir, dass das halt jetzt über den Test-App gesteuert wird und dass ich das halt starten muss. Das können wir danach machen, wenn es nicht automatisch passiert. Ich habe noch Zeit, ne?
Wir haben jetzt keine Zeit genommen.
Okay, jetzt sagt ihr mir kein Netzwerk aktiv, weil das Network-Applet hier unten noch nicht läuft. Das heißt, wir müssen das erst hinzufügen. Hier unter Network-Management drücken OK. So, und jetzt kommt hier natürlich ein Kreuzchen. Okay. Hat er nicht richtig gestartet. Das ist natürlich blöd jetzt. Das heißt, ich muss den Network Manager von Hand starten. Na? Achso. Okay. Okay. Vertan. Entschuldigung. Okay. So, jetzt müsste der eigentlich, genau, ich denke mal, ich hoffe, das ist eine Fehlmeldung, ist es nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ich starte die Kiste einfach neu und hoffe, dass es dann sollte es funktionieren. Ich denke mal, es liegt damit zusammen, dass wir jetzt das Kabel gezogen haben. Probieren wir mal aus. Machen wir am besten dann erstmal bei Fedora weiter, in der Hoffnung, die haben den Network Manager gestartet. Ach, haben nur einen Stick, ja, blöd, dann ziehe ich ihn kurz raus.
Und gib ihn weiter.
Wo ist er? Achso, der liegt noch hier. Okay. Dann kann es auch überhaupt nicht
passieren. Achso, er zieht mir jetzt gerade die Füße weg.
So, also Netzwerkkabel ist. raus und der USB-Stick ist drin. Man sieht hier nicht mehr verbunden. Achso, ja, okay. Hilft, danke. Also man sieht hier nichts mehr verbunden, Cable unplugged. Ich würde jetzt hier halt auf Network Settings gehen. Dann würde ich hier eine neue Verbindung hinzufügen und als Typ interessant. Network Proxy, All Settings. Ah, okay, es hat nur ein wenig gedauert. Jetzt würde ich die Karte einschalten. Jetzt muss er wahrscheinlich... War das schon alles? Das kann nicht alles sein. Wow! Okay, ich bin...
Ja, probier aus.
Ah, okay, jetzt fragt er mich. Na gut, ich wollte gerade sagen, so ganz so einfach kann es ja nicht sein. Also gehen jetzt hier auf Germany. Was hatten wir? Aldi Talk?
Aldi, ja.
Okay, also ihr seht, abgesehen davon, dass der Dialog ein bisschen anders war, ist es im Grunde genommen das Gleiche. Okay, und wir sind online.
Okay.
Wir können es jetzt nochmal eben nachgucken, indem wir... Ah, wir sind noch nicht... Wir sind online, man sieht, wir haben hier sogar, das ist ein ganz schönes Feature, wir haben hier sogar eine Signalstärkeanzeige jetzt mittlerweile drin. Der Empfang ist eigentlich sehr gut, deshalb wundert es mich, warum er jetzt... Ah, okay, es ist nur sehr gedrosselt, die Seite, die ich laden wollte, ist ziemlich groß, aber ja, ich denke, man konnte sehen, wie es gemacht wurde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ganz automatisch hätte gehen sollen, ob er irgendwie den Provider hätte ermitteln können, aber ich vermute, dass das bei diesen E-Plus-Geschichten... Ja, das Problem ist halt, wie bei diesen No-Name-Providern, die benutzen alle E-Plus und da kann man es wahrscheinlich sowieso nicht automatisch ermitteln.
Gut. Dann machen wir jetzt weiter beim Mageia.
Okay. Ich habe das Netzwerkkabel auch schon abgezogen. Man sieht hier unten unsere Weltkugel mit dem roten Kreuzchen als Zeichen, dass ich keine Netzwerkverbindung mehr habe.
So, reingesteckt ist es.
Haben wir den Stick mal eingesteckt. Dann haben wir hier im Kontrollzentrum unter Netzwerk und Internet kann ich eine neue Verbindung einstellen. Und das wäre dann ein GPRS Edge 3G, würde ich vermuten. Keine Ahnung, ich habe keine solche Hardware, ich habe das noch nie gemacht. Und jetzt fehlt mir die benötigte Software, die ich jetzt übers Netz installieren muss, das ich momentan nicht habe. Dementsprechend würde ich erst nochmal an Suse zurückgeben und kurz die benötigte Software installieren, um nachher nochmal zu versuchen, das Ganze zu machen.
Okay.
Also mittlerweile lebt auch mein Network Manager wieder, das heißt, das sollte jetzt kein Problem sein.
Ja, kann man den Stick jetzt reinstecken.
Genau. Also wir können den Stick jetzt auch reinstecken. Okay. So, wir klicken dann hier unten dann das Network Manager Applet an. Manage Connections oder halt im Deutschen wäre das dann Verbindungen verwalten, wenn ich mich nicht irre. Normalerweise sollte jetzt hier beim ausgegrauten Punkt Mobil Breitband anklickbar sein, ist es leider nicht. Das ist sehr schade, das ist eher blöd. Es kann auch sein, dass das jetzt eine Sekunde dauert. Ah, jetzt ist es erschienen. Mobil Breitband ist jetzt schwarz hinterlegt, also klicken wir auf Hinzufügen. Der fragt mich jetzt genauso wie auch schon bei GNOME oder halt eben gesehen bei Debian nach, das Gerät. Dann wieder, aus welchem Land ich komme.
Das ist überall der Network Manager.
Das ist überall der Network Manager, nur jetzt halt hier mit einer Qt UI. Also es würde, Standard war das richtig? Standard?
Was ist Standard?
Tagesfeld hätte ich zur Auswahl oder der Tarif ist nicht aufgelistet.
Dann nehmen wir mal Standard.
Nehmen wir mal Standard. Dann fertigstellen. Das sind die richtigen Login-Daten. Werden nochmal angezeigt, stimmen. Klicken wir OK. So, und jetzt will er natürlich, dass ich die Brieftasche einrichte. Das ist jetzt dafür gedacht, wenn man halt seinen Rechner irgendwo stehen lässt oder dass man halt seine gesamten Passwörter aus dem Webbrowsen vom K-Mail halt, die werden gesammelt in dieser digitalen Brieftasche. Die kann ich dann auch nochmal verschlüsseln. Das heißt, dass meine Passwörter zusätzlich auf dem Rechner auch nochmal verschlüsselt sind. Ich will die jetzt benutzen, tippe jetzt kein Passwort ein, weil sonst würde dann in Zukunft auch dauernd halt die Passwortabfrage kommen. Also machen wir es mal so. Ich will das zulassen. Und dann kann ich hier unter AldiTalk die Verbindung aufbauen. Hat der einen PIN?
Erzählte ich gerade, da war auf der Karte war eine PIN und bis ich die ausgestellt habe, habe ich es mehrfach geschafft, mein Linux Mint Debian Edition komplett zum Einfrieren zu bringen. Okay. Deshalb musste ich die PIN auch zwangsläufig entfernen von der SIM-Karte.
Alles klar, dann lassen wir den ja. So, jetzt müsst ihr dann hoffentlich die Verbindung herstellen. Nein, er will anscheinend einen PIN haben, den es nicht gibt. Ne, scheint er nicht zu wollen. Ah, das Passwort. Ich kann es mal so versuchen. Aber anscheinend will er nicht. Er will auf jeden Fall ein Passwort haben. Ne, will nicht. Also in der Regel sollte es funktionieren. Ich weiß jetzt auch nicht, warum er das nicht machen möchte.
Vielleicht ziehst du nochmal raus und steckst
das Passwort rein. Das könnte funktionieren.
Wartest ein bisschen.
Nee, es scheint. Nee, will nicht. Also in der Regel funktioniert es, ich benutze selber von O2 einen Surfstick. Da geht es mit Passwort. Warum er es jetzt nicht macht, kann ich nicht sagen. Das kann am Network Manager liegen oder am Applet. Jetzt taucht es auf, aber. Gut,
das hat da
erstmal in der Theorie funktioniert es auf jeden Fall. Mit Passwort dann auf jeden Fall.
Okay, na gut. Okay. Ich denke mal, wir müssen grundsätzlich natürlich ein bisschen Verständnis auch aufbringen. Sicherlich weiß nicht jeder, unsere fiesen Aufgaben unmittelbar zu lösen. Auf der anderen Seite, wo würdest du denn jetzt nachschauen, wenn du jetzt weiter suchen wolltest?
Also ich würde jetzt, wenn ich nachschauen wollte, würde ich in den Messages nachschauen, wo es eventuell liegt. Oder halt im Endeffekt mal googeln, warum man die Verbindung nicht herstellt. Also da der Network Manager Applet bei KDE noch ziemlich in Entwicklung ist, kommt es auch immer darauf an, welche Version man installiert hat. Also teilweise sind die Versionen ziemlich buggy. Ich meine, normalerweise sollte die Version, die jetzt bei OpenSUSE installiert ist, funktionieren. Man hat da extra eine rausgesucht, die auch dann recht stabil war. Also wie gesagt, kann nach dem Update funktionieren. Ich weiß jetzt auch nicht, warum man es nicht macht.
Okay, gut. Lassen wir das hier erstmal stehen. Kann ich nur das bewegte Mikro haben? Danke sehr. So, jetzt hat doch jeder einmal. Achso, nee, hier vorne muss er noch, ne? Ah, okay, richtig.
Kubuntu bringt nichts, weil immer noch der blaue Bildschirm war. Das hatten wir gerade kurz getestet. Geht nicht auf den Beamer. Das.
Ja, sonst mach du doch eben so lange, bis du das
raus. Okay. Nachdem ich die Pakete, die ihr haben wollte, installiert habe, testen wir das Ganze jetzt nochmal.
Was hast du nachinstalliert?
Es war ein PPP-Paket und ein COM irgendwas. Mir völlig unbekannte Pakete, weil ich habe.
Okay, das war ein Vorschlag von.
Das wollte er haben, sobald ich hier die GPRS Edge 3G-Verbindung aufbauen wollte. Okay, jetzt hat er hier auch den Stick gefunden, den Huawei Technology. PIN hatten wir keine. Okay.
Netzwerk 26203.
Passt das? Okay. Dann haben wir einen AldiTalk Medion. Muss ich da irgendwas eingeben? Ja, nein, vielleicht?
Nein.
Okay, und dann wollen wir, dass der Benutzer die Schnittstelle auch selber verwalten kann. Und jetzt gucken wir mal, was Drag Connect tut. Wir benutzen standardmäßig hier nicht den Network Manager, sondern eine Mandriva-Entwicklung von damals noch namens Drag Connect.
was unter GNOME 3 mittlerweile ein bisschen Probleme macht, weil GNOME der Meinung ist, dass man exakt die Software haben muss, die GNOME denkt, dass das Richtige für einen ist. Dafür haben wir den Network Manager auch an Bord, aber ja. Das sieht mir nicht übermäßig gut aus.
Ich vermute, ehrlich gesagt, euch fehlt der Modemanager. Der Modemanager ist nämlich dafür verantwortlich, dass wir diese Datenbank mit den ganzen Tarifen und den dazugehörigen APNs und den ganzen Einstellungen hatten. Also die Leute, die Network Manager benutzen, haben das gleich mit inklusive und wir mussten, also sowohl Debian als auch Fedora, wir mussten keine Einstellung machen. Ich vermute, dass du den APN noch manuell hättest eingeben müssen, weil die Daten einfach auf dem System jetzt nicht bekannt sind. Aber dann sollte es hoffentlich funktionieren.
Ja, es gab ja eine Auswahl von Medion auch, also Deutschland, Medion und so weiter. Ja, ne?
Aber danach hätte er noch APN und so weiter, die Einstellungen hätte er.
Okay. Ja, okay.
Diesen Eintrag mit internet.eplus.com oder so.
Genau.
Das okay. Dann, ja, also ist der entsprechende, für den Tarif der entsprechende.
Also ich kann selber jetzt überhaupt nichts dazu sagen. Das einzige mobile Internet, das ich habe, ist Tethering über mein Android und das läuft einfach als LAN-Verbindung am PC. Ich kenne aber Leute, die Mobile Sticks benutzen, dementsprechend weiß ich, dass es grundlegend mal funktioniert, nur weiß ich nicht wie.
Okay, da muss man da die richtigen Einstellungen einfach.
Ja, es ist einfach nur fies, das jetzt in der Live-Situation, ohne darauf vorbereitet zu sein, auf die Schnelle einrichten zu müssen, wenn da ein bisschen mehr Arbeit erforderlich ist. Aber es läuft.
Ach so, okay, Ubuntu ist noch.
Ja. Ja, okay, aber dann lassen wir es jetzt an dieser Stelle erstmal stehen. Ich denke schon, dass man es mit jeder Distribution auch hinbekommt. Wir wollten ja auch mit ähnlicher Zeit durchgucken. Vielleicht ist es ja auch Anreiz für Magea, die entsprechende Datenbank dafür auch einzurichten und dann halt die Defaults voreinzustellen. Jetzt wäre die Frage hinten bei Kubuntu. Was machst du gerade? Ermitteln der Details. Ach so, du machst nochmal eine Installation, oder?
Ja.
Okay. Gut. Dann würde ich jetzt mal einfach sagen, gehen wir jetzt hier auch einfach erstmal weiter. Wie gesagt, nochmal uns.
Währenddessen das zeigen mit dem
Entscheiden. Ach so, wenn das geht, ja. Gut. Der Stick kommt rein.
Jetzt sollte hier noch etwa eine Minute das erscheinen. Ich habe das gerade auch probiert, da ging das. Dann erscheint dieses Modem, dieses Mobilmodem-Symbol und dann kann man das einfach einrichten.
Ja, es braucht, glaube ich, am Anfang immer etwas, bis es sich...
So. Jetzt ist hier Mobile Broadband.
Okay.
Kann ich Manage Connections machen, hinzufügen. Ja, das ist das Richtige. Für Deutschland hat er ein paar Sachen in der Datenbank. Was war das in E-Plus?
Nee. Aldi-Talk,
der zweite von oben.
Aldi-Talk, okay. Ja, er hat jetzt den Default-Plan.
Genau.
So, Finish. Ja. Ist wahrscheinlich alles richtig. Und kann man Connect Automatically machen, muss man aber nicht. Und jetzt, wenn man da wieder drauf geht, dann sollte er sich da verbinden, wenn man das jetzt anklickt. Nochmal bestätigen. Ah, PIN not required. Na? Okay. Also ich glaube, der hat jetzt... er ist noch am Aufbauen. Er macht noch diesen Balken hier rüber. Jetzt hat er eine Verbindung.
Nee.
Na, jetzt. Okay, jetzt ist er das Grüne. Das müsste er eigentlich gerne haben. Er sagt zwar neue OP-Adresse. Mal gucken.
Vielleicht mal eine schlanke Seite.
Mal gucken. Scheint.
Hast du Ethernet noch drin?
Ich glaube, wir haben das Kabel gar nicht rausgezogen, ja. Das könnte natürlich sein, dass er sich deswegen im Weg ist.
Soll ich mal? Du installierst gerade, ne? Auf parallel.
Das ist ja egal. Ich habe eingestellt, dass er nichts runterladen bei der Installation. Und das, also könnte man es rausziehen.
So machen wir das.
Okay. Dran noch etwas. dann nur das auch mal. Dann mal gucken, ob er es jetzt macht. Ja.
Das scheint das gleiche Bug zu sein wie das.
Also mit meinem Stick bei meinem Rechner geht's. Ohne PIN. Ja, also ich habe keine Probleme, ich stecke das rein und das geht. Ja, keine Ahnung, warum es jetzt mit diesem Stick bei diesem Rechner nicht geht.
Ja, okay. Ja, da ist offensichtlich schon noch ein paar Details irgendwie, die dann bei dem Profil dann wieder nicht passen.
Ja.
Okay. Na gut. Das wäre vielleicht mal interessant, auch nochmal herauszufinden, wie man das dann tatsächlich einstellt oder ob man irgendwo noch ein leeres Passwort eingeben muss oder irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Gut. Ich denke, wir machen jetzt einfach nochmal weiter. Wir haben jetzt nämlich nochmal eine andere Variante vorbereitet. Und zwar habe ich hier entsprechende Zettel. Wir haben hier einen Drucker stehen. Und wir haben hier Informationen zu den Druckern euch vorbereitet. Ich gebe da mal jedem einen Zettel. Die sind alle gleich. Da steht drauf der Hostname. Steht auch im DNS drin. Da steht eine IP-Adresse drin, hier im lokalen Netz. Bitte sehr. Und das Ganze ist ein Samsung CLP 620 Series. Das ist ein Farblaserdrucker, der doppelseitig drucken kann. Es geht jetzt darum, wer es als erstes schafft, Fedora was first, Debian was first auf diesem Drucker auf einer Seite möglichst groß auszudrucken. Bin ich mal gespannt, wer der Erste ist. So, bei wem sind wir denn gerade live dabei? Wir sind, glaube ich, noch bei Kubuntu, oder? Ja. System Settings sehe ich da gerade. Printer wird ausgewählt. Hardware. Neo Printer. Stopp. Schalten wir um zu Fedora, weil Fedora schon beim Samsung, okay, das ist kein Printer. Da brauchen wir wohl ein Passwort. Eine Testpage. Okay, wir wollen schon einen schönen Text haben. Gib dir mal das Mikro, Otto.
Also ich glaube, er druckt oder beziehungsweise er blinkt jetzt rot. Seid ihr euch sicher, dass das Papier hat?
Ja, das habe ich nachgeprüft. Da ist auf jeden Fall was drin. Er braucht Zeit einfach, genau. Passiert was.
Also mein Problem mit dem, was sollte ich schreiben? Fedora
was first oder so etwas, ja, in der Art, möglichst
das
groß.
Das Problem ist ehrlich gesagt das Großschreiben, weil ich nämlich gar keine Textverarbeitung installiert habe. Ich kann...
Wir haben jetzt hier... oha. Also wir haben von dir jetzt eine Testseite. Und Magea war ganz knapp hinterher. Mit The Magic Continues. Sehr schön.
Ich muss das Lob aber an Fedora abgeben. Wir benutzen wie fast alle Distributionen System Config Printer, was von Fedora entwickelt wurde. Dementsprechend, was bei uns funktioniert, druckerseitig, muss bei Fedora genauso funktionieren.
Ja, ich denke, das gilt für viele Sachen. Also das haben wir eben bei dem Network Manager auch gesehen. Die beiden Distributionen, die Network Manager benutzt haben, die GNOME-Variante, da hat es funktioniert. Die Leute, die die KDE-Variante benutzt haben, da hat es nicht funktioniert. Irgendwo anders hat es immer gehakt. Bei Debian, bei Fedora, da gab es leichte Unterschiede. Die Distributionen tun natürlich immer ihr Bestes, aber im Grunde genommen benutzen sie immer noch die Upstream-Software und Fedora ist halt in der glücklichen Lage, sowohl für Network Manager als auch für System Config Printer als auch für viele andere Sachen Upstream zu sein.
Gut, dann wäre jetzt schon, würde ich fast sagen, hier jetzt erstmal nochmal die Frage ins Publikum. Fällt da jemand aktuell noch was ein? Sollen wir eine weitere Aufgabe stellen? Im Moment noch nicht. Also würde mich freuen, wenn es nochmal kreative Sachen gibt. Da ist doch noch ein Vorschlag. Okay, wie stellst du dir das vor? Also eine verschlüsselte E-Mail verschicken mit, ja, jetzt müssen wir natürlich mal sehen, man braucht natürlich sinnvollerweise vorher einen PGP-Schlüssel. Wie machen wir das jetzt auf die Schnelle? Okay, ja, dann legen wir doch mal los. Was würdet ihr da vorschlagen? Wer will den Aufschlag machen?
Ja, ich denke, das Problem, was wir haben, das ist, dass wir alle erstmal ein komplettes E-Mail-Konto einrichten müssen.
Sonst machen wir es einfach mal so. Dann lösen wir das jetzt einfach mal erstmal sozusagen verbal. Wie würdet ihr insgesamt vorgehen? Welche Mail-User-Agents schlagt ihr dafür vor?
Ich gehe davon aus, dass Thunderbird sowas kann. Ich selber habe bis KDE 4.6 KMail verwendet. Ab KDE 4.7 hatte das KDE-Projekt dafür gesorgt, dass das Programm unbenutzbar wurde. Unter Thunderbird, muss ich sagen, weiß ich es einfach noch nicht, wie es funktioniert. Aber vielleicht finde ich es noch raus, während die Kollegen zeigen, wie sie es machen würden. Wie Christoph gesagt hat, von Upstream abhängig und wenn irgendwas kaputt entwickelt wird, dann muss man sich eben erstmal kurz neu orientieren.
So, Christoph?
Also Standard-E-Mail-Programm ist bei uns Evolution. Ich hänge jetzt gerade im Evolution-Setup fest, weil ich halt keinen E-Mail-Account habe, den ich hier, okay, ich könnte jetzt natürlich einfach sagen Local Delivery, um das Ganze zu umgehen.
Kann Evolution das von Haus aus?
Evolution kann das von Haus aus. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob wir Seahorse installiert haben. Doch. Password and Encryption. Hier würde ich halt hier würde ich mir halt einen Schlüssel anlegen. Na, nehmen wir mal. Hier kann ich dann noch auswählen, RSA 2048, das sollte man schon haben. Okay, never expired, ist nicht gut. Okay. So, das dauert jetzt einen Augenblick. Ich würde hier Local Delivery, ja, in dem Set. Ich habe das Problem ist halt, dass ich keine. Weiß einer die Google Mail Adresse, den Server Adresse von Google Mail oder irgendwas? Ich wollte erstmal IMAP. Ist das imap.googlemail.com? Username. Und das dürfte 587 sein, behaupte ich mal. Ach nee, ich kann sogar check for. Ja, okay. Was? imap.googlemail.com. Ah, okay.
Ja, das andere war, glaube ich, Deliver.
Submission, genau.
Genau, so rum. Ja.
Ich weiß, da war bei Google Mail noch irgendwas. Die benutzen nämlich irgendwie so einen ganz fiesen Port. Das machen die halt, um sich...
Na gut, das ist ja jetzt hier nicht
Test. Also Tatsache ist, dass ich jetzt hier festhänge. dass ich einen Key erzeugt habe für Max Mustermann und dass ich in den Einstellungen dann halt nur noch den Key zuordnen müsste. Was sagt er? So, ich nehme jetzt mal einen E-Mail-Account, den ich wirklich kenne. So, das Konto ist jetzt eingerichtet. Nein, ich will meine dienstlichen E-Mails jetzt hier nicht vor euch abrufen. Müsst ihr bitte Verständnis für haben. Das Einzige, was ich halt jetzt hier noch machen müsste, ist in den Preferences unter Security die Key-ID hinzufügen. Die Key-ID, die sehe ich hier. Copy Key-ID. Würde ich hier einfügen und wir verfassen mal eine neue E-Mail und dann könnte ich halt unter Options PGP Sign oder PGP Encrypt noch anklicken und er würde mich halt entsprechend danach fragen. Gut, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Kmail kann das glaube ich auch ganz gut, da gibt es so ein Wizard. Willst du Kubuntu oder will OpenSUSE mal?
Also ich kann mit dem Drucker noch dran, aber ich kann das...
Also ich bin mit dem Drucker noch dran, kannst du mal kurz umschalten, dann zeige ich das gerne.
Sehr
mal.
Gerne.
Ja, also wir haben unter JAST ein Modul zur Druckereinrichtung, die heißt Printer, die habe ich schon geöffnet. Der Drucker selber wird gefunden, nur das Problem ist, wenn man jetzt hier in die Liste guckt, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, das ist ein Samsung CLP 620. Es gibt Treiber für den 610 und für den 650, aber der 620 fehlt.
Nimm einfach PP, also du brauchst gar keinen Treiber, der macht PostScript, kannst du direkt RAW-Daten hinschicken.
Ich ja, okay,
auch keinen Treiber ausgewählt.
Alles klar, dann richte ich das gleich ein. Dann zeige ich gleich erstmal das K-Mail. Weil ich muss selber erstmal gucken mit dem PostScript. Ja, wir haben bei uns Contact. Contact ist halt. Contact ist eine Office Suite. Eine Office Suite, eine Personal Information Manager, der halt verschiedene Dinge zur Verfügung stellt. Unter anderem dann halt auch Mail, Kontakte, Kalender und so weiter. Hier gehen wir hier auf das Mail drauf. Zurzeit ist natürlich keiner angerichtet. Unter Extras, Postfachassistent, könnte man jetzt hier das eintragen. Ich fange jetzt einfach mal an, meinen Namen, dann nehme ich mal meine E-Mail-Adresse, mein Passwort. So, Anbieter, Einstellung, Internet suchen, der greift dann auf einen KDE-Server zu, so hoffe ich, und sucht sich dann die richtigen Informationen raus. Ich hoffe jetzt mal, das funktioniert. So, das Konto wird jetzt eingerichtet. Wir können es mal im Detail anschauen. Nehmen wir diese Meldung hier. So, das geht jetzt alles automatisch. Fertigstellen. Und hier ist dann auch direkt mein Mail-Account, den ich so für meine Projekte nutze. Hier sieht man auch dann die ganzen Mailinglisten. Können wir gucken, was irgendwo los ist. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis er die ganzen E-Mails abgerufen hat, weil das über IMAP geht. Aber im Detail, so schnell geht das halt. Also es ist nicht viel Arbeit. Jo. Ich bin jetzt aber auch so frei und lösche den Account wieder. Muss ja nicht jeder mein Mail-Account wissen. Gut.
Okay, gut. Auch hier sehen wir ja gewisse ähnliche Muster. Wir wollten jetzt euch auch noch ein bisschen mitteilen, so die Ergebnisse von unseren Installationserfahrungen, die wir gemacht haben. Wir hatten ja das Team von Sven, dem wir hier auch nochmal sozusagen aus der Entfernung gute Besserung wünschen. Und Arturo haben die Installation, so wie wir sie hier am Anfang gesehen haben, ja durchgeführt. Und da dachten wir, wenn wir das schon machen, dann können wir gleich mal ein bisschen Statistik machen. Wie aufwendig ist das eigentlich? Wie lang dauert so eine Installation? Das ist natürlich klar, auch hier sind die, ist die Vergleichbarkeit nur bedingt gegeben, aber trotzdem, wir haben einfach mal ein bisschen eine Stoppuhr mitlaufen lassen. Und im Wesentlichen haben wir immer die Defaults übernommen, aber vielleicht kannst du mal, womit fangen wir an? Fangen wir mal mit Mageia. Wie häufig interaktiv musste man überhaupt eingreifen bei der Installation, die ihr gemacht habt?
Also Sven hat es vorgenommen, der hat hier bei Mageia 12 Klicks machen müssen. Bei der Festlegung der Sprache 3, bei der Lizenz Nummer 5, fürs Passwort hat er 2 gebraucht. Gab es eine Zusammenfassung, da klickt man weiter, ein Update und danach war dann der Reboot. Insgesamt hat er dafür 9 Minuten 20 Sekunden gebraucht.
Okay, knapp 10 Minuten. Okay, wer war der Zweite auf deiner Liste?
Von der Geschwindigkeit her kommt dann Fedora mit 22 Klicks und einer Installationszeit von 9 Minuten und 9 Sekunden.
Okay, was muss man da so an Fragen beantworten im Wesentlichen?
Also ja, Sven notiert irgendwie zur Sprache. 2, Installer, 1 Abfrage, Hostname, die Zeitzone, 3, Root-Passwort, 2, Partition, 5. Zum Schluss in der Zusammenfassung noch zweimal weiterklicken. Zur Zeitzone 2, Benutzer muss festgelegt werden, nochmal 2. Und zur Hardware waren eigentlich anscheinend einige Fragen, wo er dann auch nochmal weiterklicken musste.
Er hat anscheinend den First Boot Wizard, der nach der ersten,
also beim ersten Mal,
genau, den hat er wahrscheinlich schon mitgezählt, weil das mit Datum und Uhrzeit, übers Netzwerk abgleichen, Benutzer anlegen und so weiter. Mhm. Ich muss da der Fairness halber sagen, der Wert zeitlich war bei uns gut, weil er von der Live-CD installiert hat. Da wird einfach 1:1 ein Image rüber kopiert. Wenn er von der DVD installiert hätte und einzelne Pakete ausgewählt hätte, eine maßgeschneiderte Installation, dann hätte die, wären es zwar genauso viele Klicks gewesen, aber es hätte länger gedauert. Also okay. Wenn ich eine Installation in der Virtual in KVM mache, geht das bei mir in 3 Minuten oder mit dem CD-Laufwerk halt in 9 Minuten. Aber der Wert ist halt, sag ich mal, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen zu gut, weil einfach nur, es wird nicht wirklich installiert, es wird einfach nur 1:1 rüber kopiert.
Also wir haben jetzt auch die einfachste Möglichkeit genommen, einfach möglichst schnell ein System aufzusetzen. Wir haben uns auf die CDs festgelegt, die zu nehmen. Und in dem Zusammenhang möchte ich zu Debian kommen, wo es nur einen Satz an CDs gibt. Da hätte man die erste CD benutzen können. Oder korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
Also es ist sogar so, dass man mit der ersten CD eigentlich genügend ist. Also dieser gesamte Satz an CD enthält dann alles, sodass man mit dem Satz an, weiß ich nicht, 22 CDs entspannt irgendwie auf irgendeine Insel fahren kann, wo es kein Internet gibt und dann alles installieren kann, was es in Debian gibt, ohne je sich mit dem Internet verbinden zu müssen. Also man kommt mit einer CD schon hin, man sollte aber bei einer einzelnen CD Internetanschluss haben, sonst kann man halt nicht alles auswählen. So,
ne? Genau, und wir haben deshalb dann ich habe die Net-Install genommen.
Würde ich auch
und habe dann einfach die Desktop-Umgebung angekreuzt und bis er dann alles runtergeladen hatte, ich habe zwar hier nur 17 Klicks notiert, aber von der Zeit her lag der ungefähr bei 20 Minuten, die er gebraucht hat, um alles aus dem Netz zu saugen und so, dann abhängig von den Servern, der Verbindung, wie schnell das alles gerade. Jo, dann kommen wir doch gleich zu den Spitzenreitern. Da haben wir auf dem 2. Platz und den schnellsten als CD-Minimalinstallation, wohl gesagt, mit 7 Minuten und 10 Sekunden OpenSUSE. Und nötig waren da 12 Klicks, 2 bei Sprache, einmal Zeitzone, Partition etwas ausgiebiger mit 5, Benutzer 2, die Zusammenfassung 2 Klicks und dann wurde auch schon neu gestartet und das System stand.
Ja, ich muss dazu noch was sagen, also, hallo, ja. Die Distribution hier, die wurde ja über eine Live-CD installiert. Ja, kann man machen, aber ich empfehle immer die Installation über das normale Installationsmedium zu machen, weil das Problem, hat ja auch schon mein Kollege eben angesprochen, ist, dass halt viele Pakete halt in der Standardinstallation über die CD fehlen, wo man im Endeffekt dann mit Aufwand die sich dann nachinstallieren muss. Darum hat das wahrscheinlich auch nicht so lange gedauert. Gut, im Nachhinein, wenn das OpenSUSE neu gestartet wird, kommen auch noch wesentlich mehr Konfigurationsmöglichkeiten dazu. Also ich glaube, im Endeffekt würde das auf die Dauer mit den anderen Distributionen gleichkommen. Auch wenn die Installation von CD auf Rechner ziemlich schnell geht. Also die nachträgliche Konfiguration nimmt ein bisschen mehr Zeit in Aufwand, die aber erst gemacht wird, wenn OpenSUSE auf der Festplatte liegt.
Okay. Ja, Platz 1 belegt Kubuntu, von dem wir jetzt wegen technischer Probleme recht wenig gesehen haben, leider. Aber da ging die Installation innerhalb von 4 Minuten und 32 Sekunden vonstatten. Und man brauchte wirklich nur 7 Klicks machen, 3 bei Sprache, 2 bei der Partitionierung, Zeitzone einstellen, Benutzer und neu starten, fertig.
Ja, auch ein interessanter Vergleich. Also in 10, 15 Minuten müsste man eigentlich zumindest so weit sein, dass man so ein Desktop-Linux, wenn man sonst keine größeren Partitionsdinge mehr zu tun hat, dann auf die Platte bekommt. Also auch ein schönes Ergebnis. Gut, ja, wir neigen uns auch langsam mit unserem Zeitlimit ans Ende. Also ich frage nochmal in die Runde, vielleicht ist irgendjemandem noch was zwischenzeitlich eingefallen. Aktuell sehe ich immer noch keine weitere Meldung. Dort ist doch noch was. Videowiedergabe, auch ein schönes, eine schöne Frage. Ich würde jetzt einfach mal als Alternative, weil ich das mal hier vorbereitet habe, ich schalte mal hier um. Haben wir das hier irgendwo? Ich habe mal 2 URLs gezeigt. Ja. Na, wo ist es denn geblieben? Ne? Moment. Ach so. Verstehe, du hast. So, ich habe hier mal 2 URLs aufgelistet. Einen mit einem OGG-Link und das andere mit einem MP3-Link. Ja, fangt doch einfach mal an, einen von beiden mal auszuwählen und dann können wir uns mal angucken, wie das geht. Ich kann mir vorstellen, dass das Vorgehen vergleichbar ist, wenn das Video betrifft. Da sind sicherlich noch ein paar mehr Codecs oder sowas. Wer meint, soweit zu sein, der sagt Bescheid. Wir haben da vorne einen Aktivlautsprecher. Dann bei Debian sehe ich, da bewegt sich schon irgendwas. Habt ihr das reingestöpselt?
Das ist halt ein, also ja, er spielt auch. Ich glaube aus dem Bildschirm oder so. Aber jedenfalls, ja, das ist ein MP3 und entgegen üblicher Annahmen ist MP3 nicht unfrei. Also ich meine, da sind vielleicht Softwarepatente drauf, ich weiß es nicht, es ist uns egal, Softwarepatente interessieren uns nicht, sondern nur, wenn die Lizenz unfrei ist. Und deswegen ist das vorinstalliert.
So. Ich glaube, ich habe den Rechner sehr leise gestellt, sonst würde man es besser hören können, aber es kommt eindeutig aus den Boxen.
Vielleicht die Lautstärke.
Ja, also so ein MP3 abzuspielen ist jedenfalls einfach so direkt drin.
So, das OGG, das habe ich jetzt schon gesehen, dass das bei Oliver schon läuft und das sieht bei Oliver genauso aus wie bei mir. Also ich würde halt, ja, das kann Oliver gleich zeigen, man sieht, HTML5-kompatibler Browser kann das heutzutage alles machen. Allerdings mit dem Song MP3 hätten wir bei Fedora ein leichtes Problem. Ich habe jetzt mal die URL eingegeben und dann passiert nämlich Folgendes.
Du musst es vielleicht noch umstellen.
Ah, haha, ja, klar. Okay. Also ich habe die URL eingegeben, aufgerufen im Browser, dann passiert nämlich Folgendes. Dann fragt er mich halt, ob ich nach dem Codec suchen will. Und more information. Da sagt er halt, ja, das ist ein patentgeschützter Codec, den gibt es in Fedora nicht. Ich könnte jetzt vermutlich manuell das Paket runterladen, also ich weiß, welches Paket dafür notwendig ist. Ich vermute auch, dass er es normalerweise schnallen sollte. Haben wir es runtergeladen? Ja, er macht es halt nicht. Dass er es nicht macht, überrascht mich nicht. Das Einzige, was mich überrascht, ist, dass er seinen Codec nicht automatisch gefunden hat. Das hätte er machen sollen. Ich habe es lokal mit Rhythmbox probiert. Ja, die benutzen alle GStreamer und er hätte eigentlich das GStreamer-Plugin.
Totem als GStreamer-Applikation braucht da die Plugins Good, Bad and Ugly und Fedora liefert in dem Fall vermutlich nur das Good-Plugin mit, da der Rest das nicht Mikro frei
produziert. Okay, hier, wenn ich Totem da. Ja, aber er sagt wieder, er kann es nicht finden. Also normalerweise sollte er den Plugin finden, aber... Bist du wieder online? Haben wir den Netzwerk eingesteckt? Ja, bin ich. Sonst hätte ich es ja gar nicht runterladen können. Ja. Also, wie gesagt, das ist halt, weil wir unfreier Software oder... Ja, das ist halt ein Grenzfall, weil wir dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenken wie andere Distributionen. Muss man ganz ehrlich sagen, ist... kann man als Bug oder als Feature betrachten, ist halt Überzeugungssache. MP3 ist
Bug. Ja, da, was meinst du?
Der Algorithmus, die Software, um ihn abzuspielen, ist frei, aber der Algorithmus selber nicht. Und.
Naja, wie gesagt, in Europa, ne? Und so.
Ja. Wir kommen aus den USA, unsere Mutterfirma sitzt in den USA und wir würden halt irgendwelchen amerikanischen Anwälten damit Tür und Tor öffnen, die würden uns sofort in Grund und Boden klagen oder unsere Mutterfirma. Das wollen wir natürlich nicht eingehen. In Europa ja, deshalb stehen ja die Server, wo diese entsprechende Software auch drauf ist, in Frankreich.
Okay. Wie sieht es denn dort hinten bei zum Beispiel OpenSUSE oder Kubuntu aus? Also, können wir mal, wer möchte gerne von euch? Dann fangen wir mal mit OpenSUSE an.
Ja, also bei mir müsste das jetzt schon seit 5 Minuten laufen. Ich habe jetzt natürlich die Lautsprecher nicht drin. Wir haben ja eben gesehen beim Update, dass, also man sieht das ja oben, er läuft, also es gibt keine Fehlermeldung. Wir haben ja eben das MP3-Plugin schon mit dem Update automatisch bekommen, nachdem wir die Lizenzbestimmungen akzeptiert haben. Würde ich jetzt versuchen, einen M4A-Datei abzuspielen oder sowas, würde mir Amarok wie auch bei Fedora anbieten, dann dementsprechend die GStreamer-Pakete zu installieren. Die GStreamer-Pakete selber liegen nicht auf OpenSUSE-Servern, sondern auf dem Pacman-Servern. Weil wir die auch wie Fedora nicht mitliefern dürfen. Pacman ist halt auch ein Drittanbieter für die NPM-Pakete und bietet dementsprechend dann auch die Pakete zur Verfügung, um auch nicht freie Codecs abzuspielen.
Jo. Okay, wir können ja nochmal versuchen, ob wir hier... Haben wir da den Strom raus?
Jetzt ist Strom drin.
Einfach einmal rausziehen hier, die Technik und...
Doch, der Monitor hat auch einen eingebauten Lautsprecher, den kannst du anstecken.
Ach so, da brauchten wir wahrscheinlich ein Kabel, ne? Hm. Hier ist eine Station, ich gucke mal, ob ich bis zu den Rechner komme. Ach so, einfach unten. Ja, gut. Ich gebe es euch mal an. Vielen Dank. Und, reicht das da unten, hinter den Kulissen? Okay, das war das MP3, nicht wahr?
Das ist MP3, richtig.
Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann ist es sozusagen Zeit für das Schlussstatement. Wenn ich dann einfach nochmal so durchgehe, haben wir gesehen, einige schlanke Konfiguration, in diesem Fall bei Mageia haben wir gesehen. Wir hatten ein bisschen Voreinstellungsschwierigkeiten beim UMTS-Stick, aber ansonsten viele Sachen schon vorkonfiguriert. Bei Fedora, was ist mir da in Erinnerung geblieben? Viele Sachen out of the box. Direkt geklappt. Mit dem Stick hat das ja eigentlich auch ganz gut funktioniert. Das Problem mit dem MP3 bleibt scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das auch jetzt nicht ganz so einfach beheben? Oder was müsste ich jetzt machen, wenn ich...
Man müsste Man müsste halt GStreamer-Plugins Ugly oder GStreamer-Plugins Bad, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, installieren. Wären halt 2, 3 zusätzliche Pakete, aber das wäre, sag ich mal, jetzt im Rahmen der Aufgabe ehrlich gesagt cheaten gewesen. Also mit der letzten Aufgabe, ich weiß gar nicht, von wem sie kam, habt ihr uns das Genick gebrochen, alles andere haben wir gut geschafft, aber ich denke, es war auch ganz gut, dass das gezeigt wird, denn das ist bei uns halt, ja, Standard, also bei uns keine unfreie Software im Lieferumfang oder so einfach. Was halt nicht hätte passieren dürfen, also dass das nicht abspielt, ist klar, aber er hätte das Plugin, er hätte automatisch sehen müssen, das ist ein MP3 und da kann ich dir das und das anbieten. Und das wundert mich dann doch, dass es nicht funktioniert hat. Insofern haben wir auf jeden Fall bei einem Test versagt oder wie auch immer man es nennen will. Ja, muss man ganz deutlich so sagen. Also will ich jetzt nicht irgendwie als Überzeugungstäter verkaufen. Es steckt sicherlich ein bisschen Überzeugung dabei, aber es hätte halt nicht so sein müssen.
Ja, dann kommen wir weiter zu Debian. Debian hat hier heute, ich überlege jetzt gerade, fast tadellose Performance geliefert.
Also, was man nur nicht gesehen hat, war, also mit dem Drucken ging jetzt ja nicht nur nicht am schnellsten, sondern ist auch einfach eingefroren beim Versuch, den Drucker hinzuzufügen und muss abgeschossen werden.
Ach so,
Printer-Gerät. Der Drucker druckt immer noch, also laut.
Ja, laut dem Dings druckt er immer noch und es könnte sein, dass er nicht angeschlossen ist. Also das ist, naja, mäßig. Aber er hat mir auch 3 verschiedene Samsung CLP 620 angeboten und ich habe halt 2 ausprobiert und die beiden haben nicht funktioniert. Also das war irgendwie noch ein bisschen mäßig mit diesem Drucker. Ja, fand ich auch unüberzeugend. Wahrscheinlich hätte ich es mit der IP versuchen müssen, das mit dem automatisch Entdecken funktioniert. Nicht so gut anscheinend.
Okay, na gut. Ja, dazu muss man vielleicht das Mikro nehmen.
Dazu kann man vielleicht noch erwähnen, dass wir den unten im Büro stehen hatten und da sind ziemlich viele Debian-Systeme unterwegs und wir hatten großes Vergnügen damit, den irgendwie zum Laufen zu kriegen, die ersten Tage.
Gut, kommen wir weiter zu Kubuntu. Das ist, tut uns natürlich nochmal extra leid, dass es hier diese Schwierigkeit mit dem Memtest gab. Aber wie man ja sieht, schnellste Installationszeit, also sogar noch live während der Session hier wieder recovered. Also insofern auch da schönes Ergebnis. Man hat auch gesehen, dass Kubuntu sehr stark, daher wo ja auch der Name auf das KDE aufsetzt. Insofern haben wir da auch viele Dinge erlebt, die miteinander auf anderen KDE-Distributionen sind. Möchtest du noch ein abschließendes Statement sagen zu Kubuntu?
Wir hätten das auch alles gekonnt.
Ja, okay. Gut, vielen Dank dafür. Letzter in der heutigen Elefantenrunde, OpenSUSE. OpenSUSE, auch da hatten wir, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten mit den Voreinstellungen vom UMTS-Stick, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, richtig, das ging nicht so gut. Ja, dazu muss ich was sagen. Also das Druckermodul von Yast ist scheiße. Das wissen auch alle, dass das nicht so der Hammer ist. Ich möchte das hier mal ganz kurz zeigen. Allein wenn ich einen neuen Drucker hinzufügen möchte, können wir erstmal eine Runde warten, bis die Druckererkennung läuft. Und jetzt ruft er erstmal eine Minute lang nur Druckerinformationen ab, in der Hoffnung, er findet dann irgendwas, was auch noch nie irgendwie so richtig funktioniert hat. Um der Sache dann noch so das i-Tüpfelchen zu geben, ich denke, allein der Verbindungsassistent, also ich habe jetzt die Möglichkeiten, hier irgendwo einen Drucker hinzuzufügen, ist, glaube ich, für so einen Standard-User ein bisschen zu viel, wenn er dann seinen Netzwerkdrucker einrichten soll.
Okay, also wir halten hier fest, viele Auswahlmöglichkeiten.
Es hat sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Es hat es auch daran gescheitert, dass ich die richtige Postscript-Treiber nicht gefunden habe. Denke aber, der lässt sich mit ein bisschen Arbeit auch noch einrichten.
Jo. Okay, gut. Ach, da gab es noch einen Kommentar.
Wobei, also ich benutze auch OpenSUSE und dann mache ich das immer mit Caps und fertig. Ist also über den, das macht eigentlich jeder, der das
ist wahrscheinlich kennt. Auch besser.
Gut, das geht natürlich jeweils immer. CAPS bringt ja einen eigenen kleinen Webserver mit. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber das ist natürlich nicht so eine schöne Integration in den Desktop. Da muss man halt immer sehen, was man letztlich will. Okay, hier ist noch ein Kommentar.
Ich meine natürlich, habt ihr das alles sehr gut hingekriegt, finde ich. Und auch die von euch beiden fand ich sehr gut. Und und ich fand es gut, wie ihr so schnell Kubuntu wieder zum Laufen gekriegt habt. Das ist ja natürlich ein Vorteil von Linux. Ich fand mein Driver besonders gut, da es mit dieser so Systemverwaltungssache gab. Das war einfach und ich glaube, dass Magia ein sehr gutes Betriebssystem ist. Es kommt mit der neuesten Gnome, KDE ich mag Fedora sehr gern, aber es ist nicht so cutting-edge, also kann man das auch.
Okay.
Ja, und auch, ich, und ja, aber Fedora ist auch sehr gut, auch Kubuntu und ich hatte eine Frage bei der OpenSUSE Stand. Package Manager?
Zipper.
Zipper, oder gab es noch andere? Den, die Sie benutzt haben.
Achso, Jasper meinst du?
Ja.
Du meinst,
Ist das hier? Ja, kommt das normal mit OpenSUSE?
Das kommt normal mit OpenSUSE. Wir hatten ja, es gibt auch noch ein paar zusätzliche Pakete, die jetzt nicht installiert sind, also Module. Zum Beispiel kannst du auch deinen eigenen HTTP-Server einrichten. Ja. Aber es kommt normal mit OpenSUSE, mit ist ja eigentlich auch das Einstellungsmerkmal dafür.
Ja. Und auch bei älteren OpenSUSE?
Wie bitte?
Und auch bei älteren OpenSUSE?
Also ja klar, bei Älteren auch, war von Anfang an dabei gewesen.
Und Debian finde ich auch richtig gut, sehr stabil. Entschuldigung, ich habe einfach nicht Debian gesehen, als ich die durchgegangen bin. Ja, ich finde das richtig gut. Ich meine, persönlich finde ich Magia ja sehr gut, weil es auch ein bisschen moderner ist, aber wenn man zum Beispiel einen Server hat, ist Debian ganz hervorragend und ja. Also.
Ja, vielen Dank auch nochmal für diese Zuschauereinschätzung.
Ganz kurz, die Aktualität muss ich ein bisschen relativieren. Wir hatten natürlich den Vorteil, wir haben vor 4 Tagen released, während der Rest einfach schon ein bisschen länger her ist und da wir keine Rolling Release Distro dabei haben, ist logisch, dass wir momentan aktueller sind, wobei das morgen von Fedora abgelöst werden wird, die morgen erst releasen und somit 5 Tage neuer sind als wir.
Ja, nächsten Dienstag, habe ich das richtig in Erinnerung oder ist es noch diese Woche? Das neue Fedora?
Wir releasen immer dienstags, das hat historische Gründe, deshalb wird es halt bis nächsten Dienstag dauern. Wenn man weiß, wo die Images liegen, kann man sie auch jetzt schon kriegen, aber wie gesagt, nächste Woche erst offiziell. Weil Montag, also freitags releasen ist immer schlecht. Du machst den Leuten das System kaputt und dann bist du selber erstmal im Urlaub, im Wochenende und montags releasen ist immer schlecht, einfach so PR-mäßig, dann sagt man, es ist ein Montagswagen oder sowas, das kennt ihr auch mit dem Auto, wenn das nicht richtig, deshalb, das hat irgendwie, hat sich so eingebürgert, dass es immer dienstags 10 Uhr amerikanische Uhrzeit ist, was dann, also Ortszeit von Raleigh, was dann Dienstag 14 Uhr hier bei uns in Mitteleuropa entspricht.
Okay.
Eine Sache, die ich noch eben sagen wollte, was ich gut finde, ist, dass wir uns nicht wirklich gegenseitig gebettelt haben, sondern dass wir anscheinend alle unser größter Kritiker jeweils selber sind. Also jeder weiß, wo seine Bugs, wo seine Schwächen liegen, wo seine Stärken sind und ja, das hat auch jeder offen hier zugegeben. Also nicht zuletzt OpenSUSE eben gerade in aller Deutlichkeit. Ja, ich denke, dass wir da alle ein bisschen voneinander lernen können. Der eine kann da vielleicht noch was verbessern, der andere da. Aber insgesamt sieht man auch, dass es jetzt nicht so das Gegeneinander war, wie man vielleicht beim Distro-Battle erwartet hätte. Und deshalb kann ich nur sagen, danke an alle Teilnehmer und danke auch an die Zuschauer.
Das nächste Mal laden wir dann wieder die Marketingabteilung ein. Dann gibt es auch wieder ein bisschen mehr Biss, okay?
Oder ihr müsst einfach Carnotix Kano wieder einladen, weil mit dem habe ich mich nämlich letztes Mal gebettelt und ich hatte gehofft, jetzt zu sehen, ob das irgendwelche Früchte getragen hat.
Ja, das können wir auch mal schauen. Ja, ich würde sagen, wir sind damit durch mit unserer Runde. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank für die Anmerkungen und Fragen. Vielen Dank fürs Kommen zum Linux-Tag und insgesamt auch nochmal vielen Dank fürs Nutzen von Linux und freier Software. Ich denke, damit sorgen wir alle dafür, dass die Welt ein besserer Platz ist. In dem Sinne, gute und sichere Heimreise und dann hoffentlich bis zum, jetzt muss ich mir kurz überlegen, ich meine 22. bis 25. Mai, wenn mich nicht alles täuscht, 2013, dann haben wir den 19. Linux-Tag. Ah ja, genau, Towel Day ist dann der letzte Tag diesmal. Ja, okay. Gute Heimreise, vielen Dank fürs Kommen. Wiederschauen.